Merhaba ve alles außer Top Listine hoş geldiniz. Bu dünyanın ve öte alemlerin en masa oyunlu masa oyunu podcastıdır. Mein Name ist Akif und das war türkisch.
Ja, moin ihr Lieben, das war Akif und Überraschung, wir hatten eine Idee und die haben wir auch so gleich umgesetzt und Akif war quasi die erste Sendung mit der Maus, die uns zu dieser Idee nicht gebracht hat, die uns unterstützt hat, genau. Ja, mein Name ist JD, ich bin 49,3% dieses Podcasts und die anderen 60%, die sitzen im wunderschönen Saarland.
JD, liegt es an der extremen Hitze, die momentan über uns niedergeht, oder bist du in Mathe wirklich so schlecht? Also erstens einmal, dein Anteil an diesem Podcast wird immer geringer. Also du bist jetzt schon bei 49,3 und ich bin bei 60. Das macht 109,3 oder so ungefähr. Ich fühle mich in dieser Rolle wohl und nehme das an. Okay, Challenge accepted.
Gar kein Problem.
Und wenn ihr euch gerade gefreut habt, Akif zu hören, das ist so ein bisschen unsere Idee. Wir haben ja so ein bisschen damit angegeben, dass wir das offizielle Dachl-Abzeichen haben, also das Brettspiel-Podcast-Abzeichen für Podcast-Gäste aus Deutschland, Österreich und der Schweiz und Luxemburg. Dann ist uns eingefallen, dass wir schon viel mehr Nationalitäten in diesem Podcast hatten, nämlich Akif aus der Türkei, wir hatten Daphne aus Brasilien. Und das hat uns dazu motiviert, einfach diese Menschen nochmal zu bitten, nochmal einen kleinen Anker, ein kleines Fundament in diesen Podcasts reinzulegen, indem sie hi und herzlich willkommen zu Alles aus der Toplisten, dem brettspieligsten Brettspiel-Podcast, diesseits und jenseits des Äthers in ihrer Landessprache uns schenken. Und die Leute, die wir angesprochen haben, die haben schon mitgemacht und wir danken euch auf diesem Weg und setzen euch damit unser kleines Denkmal.
Oh, ein Denkmal setzen, das hast du aber schön gesagt, Olli.
Und getreu unserer Prämisse mit dem Dachl-Kennzeichen haben wir auch heute wieder internationale Gäste dabei. Das halten wir jetzt noch so ein bisschen geheim, aber ich sage schon mal, es geht in Richtung Österreich. Aber JD, wir haben noch eine Sache, die wir, glaube ich, ab jetzt offiziell kommunizieren dürfen.
Oh ja.
Denn wir haben eine Aufforderung bekommen oder eine Einladung, um im Beeple-Netzwerk mitzuarbeiten. Das ist seit heute ganz offiziell. Wie geht's dir mit dieser Auszeichnung, oder? Kann man schon sagen?
Es ist ja schon eine Auszeichnung. Ja, absolut. Ich freue mich sehr darüber und ich freue mich auch auf die Zusammenarbeit mit den Menschen da vor Ort. Das ist wirklich so ein kleiner Ritterschlag, finde ich. Und das ehrt einfach unsere Arbeit, die wir tun. Es fühlt sich gut an.
Ja, und wenn ihr jetzt gerade stutzt, was das Beeple-Netzwerk ist, dann sagen wir euch, das ist ein Zusammenschluss von Medienschaffenden. Da sind Blogger, Leute aus dem Social-Media-Bereich, YouTube-Kanäle, Podcasts, die sich einfach intensiv mit dem Thema Brettspiel auseinandersetzen. Und das Ganze wird so eine bunte Melange, Österreich-Pan, durch diese Zusammenarbeit. Und wahrscheinlich habt ihr doch schon einmal etwas von dem Beeple Award gehört. Wahrscheinlich habt ihr auch schon einmal etwas von der Beeple-Osteraktion gehört. Ja, und da dürfen wir jetzt offiziell mitwirken und unsere Kreativität einbringen. Persönlich freue ich mich total drauf und ganz am Anfang backen wir beide mal kleine Brötchen und schauen einfach mal zu, wie das die großen und erfahrenen Beepler machen.
So sieht's aus.
So sie sau. Entschuldigung, wenn ich gerade sage, so sie sau. Ich spiele mit ein paar Leuten in Herbertheim zusammen und wenn die sagen, so sieht's aus, sagen die einfach so sie sau. Ich weiß gar nicht, warum ich das übernommen habe, aber ich finde es ziemlich gut. Ich habe das vor kurzem zu Hause gesagt, das hat für ein bisschen Verwirrung gesorgt.
Apropos Olli, so sieht's aus. Sollen wir nochmal Werbung für unser Treffen machen eigentlich? Ich wurde nämlich letztens gefragt, ob das noch stattfindet. Ich sage, jawohl, ja.
Ja, das findet statt und wer uns kennt, weiß, dass ihr in der letzten Sekunde alle notwendigen Informationen bekommt. Nee, aber komm, mach nochmal Werbung bitte, ganz offiziell.
Genau, wir laden ein und zwar am 2. und 3. Januar nach, wie heißt der Ort nochmal?
Homburg-Saar,
genau. Es gibt bei uns auch in Bad Homburg, aber so habe ich es mir gemerkt. Aber es ist bei Homburg-Saar, nicht Bad Homburg, da wäre der verkehrt. Da kommt Akif auch wieder ins Spiel, stellt er uns das Brett und Bohne zur Verfügung und wir werden den ganzen Tag spielen, Spaß haben, lustig sein und es wird auch ein bisschen Heckmeck am Bratwurmberg geben.
Und noch so ein bisschen Pubquiz habe ich gehört, lässt du dir einfallen. Und ein bisschen einfach gute, angenehme Zeit mit vielen Menschen. Die Teilnehmerliste, die füllt sich allmählich. Und wir hatten euch versprochen, dass wir euch über eine Homepage dann die Informationen weitergeben. Und in diesem kreativen Prozess sind wir noch. Aber unsere Gedanken und Pläne sind viel umfassender als unsere technischen Möglichkeiten, das umzusetzen. Aber das kriegen wir noch hin. Das ist so ein bisschen Learning by Burning. Und wir vertrauen darauf, dass das schon irgendwie hinhaut.
Apropos Burning, Olli. Ich bin schon ganz brennend interessiert, wer denn heute dabei ist. Haha, ich weiß es ja noch gar nicht, Oliver. Wen hast du denn heute eingeladen?
Oh, JD, das ist jetzt die große Überraschung. Ach, Quatsch.
Oh.
Herzlich willkommen, Ina und Bernie aus der verspielten Leopoldstadt. Das ist der Name, den ihr euch bei Instagram gegeben habt. Und wenn ich das so richtig einordnen kann, dann sagen wir jetzt herzlich Hallo und Grüße nach Wien, oder?
Ein herzliches Gitarren-Solo geht nach Wien.
Servus, sagen wir aus Wien. Servus.
Ja, schön, dass ihr euch für uns Zeit genommen habt und danke, dass ihr am Anfang ein bisschen gewartet habt, bis wir unseren ganzes Geseier hier losgeworden sind. Ihr seid heute unsere Gäste, weil wir heute ein bisschen was anders machen. Denn normalerweise greifen wir nach außen und laden unsere Gäste ein, aber ihr wurdet uns vorgeschlagen. Denn ich gehe mal zurück in den April des Jahres 2025. Und da hatte ich gerade mit Biene eine Kennst-du-das-schon-Folge zu Cities gemacht. Und dann kam eine Nachricht von ihr. Hallo ihr zwei. Jenny, damit meint sie da auch dich, ne? Meine lieben Brettspielfreunde Ina und Bernie aus Wien haben sich sehr doll für mich gefreut, dass ich bei euch im Podcast mitmachen durfte. Sie schrieben, dass sie es sich urscool vorstellen, bei einem Podcast mitmachen zu können. Ich wink mal dolle mit dem Zaun in eure Richtung. Das wäre eine tolle Überraschung für die beiden. Herzlichen Glückwunsch, die Überraschung ist gelungen. Danke, Biene, dass du uns die beiden vorgeschlagen hast. Und als erste Amtshandlung möchten wir euch bitten, Ina mal zu erklären, was ist denn urscool bei euch im Dialekt?
Also urcool hätte es eigentlich heißen sollen und eines der Grundwörter, die man braucht in Wien und in Österreich, um was darzustellen, das sehr, sehr cool ist. Urcool.
Sehr schön. Also Biene, da hast du ein S reingemogelt und ich kann jetzt aber auch aufhören, darüber nachzudenken, warum das S da steht. Ich dachte schon, das könnte was mit dem Bär zu tun haben. Jetzt ist es gelöst, es ist urcool. Ja, und dann sind wir einfach urglücklich, dass ihr momentan da seid. Und Bernie, vielleicht magst du uns so ein bisschen mal beschreiben, wie ihr über euren Instagram-Account Verspielte Leopoldstadt eure Spuren in der Brettspielwelt hinterlasst.
Ja, wir posten halt hauptsächlich Bilder und auch ein paar Rezensionen von Brettspielen, machen auch einige Spieleabende in der Gegend, also eben in der Leopoldstadt.
Wieder ein Wort, das wir lernen können aus dem Wienerischen, im Grätzl.
Genau,
im das Grätzl, bedeutet halt so quasi
die nähere Umgebung. Da machen wir halt auch ein bisschen so in der Community Spiele, wo wir auch den Account dafür Werbung machen. Es ist eher im kleineren Bereich, aber...
Es ist nett und man kann sich halt immer sehr gut mit den Leuten austauschen. Also auch die Biene, mit der haben wir sehr viel Kontakt. Die hatten wir kennengelernt im Würfel und Zucker in Hamburg. Und seitdem haben wir über Instagram Kontakt. Und ohne Instagram hätten wir den Kontakt gar nicht so zu ihr, nicht? Also ist uns mit vielen Bekanntschaften aus dem Brettspielbereich so gegangen. Und das ist sehr schön, dass wir diese Bekanntschaften haben und halten können, auch durch den Kanal.
Brettspielbereich lernt man doch einige kennen über Instagram.
Uns interessieren ja immer so ein bisschen die Geschichten hinter den Leuten. Wie seid ihr denn so in die Brettspielbubble gekommen?
Eine sehr gute Frage. Also ich habe immer als Kind sogar schon gespielt. Also mit dem bin ich eigentlich groß geworden. Bei dir war es, glaube ich, auch nicht anders, Bernie, oder?
Ja, also früher doch eher reduziert. Es war immer so zu Weihnachten dieses Spiel des Jahres und diese großen Highlights. Da lag halt das eine Brettspiel unter dem Weihnachtsbaum. Das wurde dann rauf und runter gespielt, so Siedler von Catan und andere Spiele. Und viel später dann eher im größeren Bereich. Da habe ich mich selber dann damit beschäftigt, habe dann auch gesehen, oh, da gibt's ja die eine doch größere Auswahl und habe dann auch meine ganzen Freunde dazu genötigt, mit mir zu spielen. Und das war dann noch eher so, doch auch eher reduziert, aber dann eigentlich seit Jahren wird das immer mehr.
Seit wir zwei zusammenkommen sind, 2016, eskaliert das halt völlig und unsere ganze Wohnung ist nur mehr voll mit Brettspielen. Also es ist ein sehr, sehr cooles Hobby.
Ja, wir haben mehrere Brettspielregale, die leider alle voll sind. Ein Platz.
Aber so geht es uns, glaube ich, hier an.
Ja, das ist tatsächlich so ein Ding. Volle Brettspielregale, aber zum Glück seid ihr euch darüber einig, dass ihr das so haben wollt. Bei mir war das eher ein Kampf und ich musste aus vielen, vielen Regalen in mehreren Zimmern dann einen Raum bestücken. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich sogar noch einen zweiten Raum annektiert, um die alle unterzubekommen. Was würdet ihr sagen, wie viele Brettspiele habt ihr zu Hause und seid ihr eher Sammler oder trennt ihr euch auch von Brettspielen?
Wir also haben aktuell so um die 450.
Wir könnten es auch genau sagen, aber wir
ohne
haben
die Switches
nicht offen.
Wir sind unter uns, ihr müsst nicht verlegen drum rumreden. Wenn ich gefragt werde, dann sage ich immer, ach du, das sind so ungefähr. Und dann lasse ich mir schnell eine Zahl einfallen. Aber natürlich weiß ich es ganz genau, wie viel es sind.
100 klingt immer gut, aber es sind mehr wie 100. Also es sind so um die über 400 ohne Erweiterungen.
Ich glaube 427 oder
genau.
So.
Genau, das ist aber... würde man sagen, eher an der Wohnungsgröße geschuldet, als dass wir...
Hätten wir mehr Platz, hätten wir mehr Spiele, das stimmt schon.
Ja.
Wir versuchen schon, die Spiele zu spielen. Das ist halt bei der Menge ein bisschen schwer, aber es ist tatsächlich nur 2-3 Sammlerstücke, die wir wirklich haben.
Aber wir trennen uns auch von Spielen.
Eigentlich sehr regelmäßig.
Wenn wir erkennen, das gefällt uns nicht, dann geht es auch weg.
Also praktischerweise gibt es bei uns in Österreich oder eigentlich nah bei Wien auch jedes Jahr so eine Charity Gaming Con, wo man Spiele hinspenden kann, um die für den guten Zweck halt quasi dort verkaufen zu können. Und das hilft uns auch sehr beim Ausmachen, muss man sagen.
Das klingt richtig gut. Nach welchen Kriterien sortiert ihr denn ein und wieder aus? Also du hast gerade schon mal gesagt, die uns nicht mehr so gut gefallen. Ab wann gefällt euch ein Spiel nicht mehr oder ab wann gefällt euch ein Spiel?
Erst am Wochenende ein sehr gutes Beispiel, weil wir haben uns vorbereitet auf den Podcast und haben Echos gespielt. Spiel von Jean Declare. Schon älter, haben wir damals in Essen 2019 gekauft. Und wir haben uns gedacht, das passt eigentlich sehr gut zum Thema, das wir, glaube ich, noch nicht genannt haben, oder?
Nein, und das halten wir auch noch so ein bisschen zurück, genau.
Ein Teaser, oh mein Gott.
Ja, es passt zum Thema, das kommen wird. Tatsächlich hatten wir dann festgestellt gehabt, dass es uns gar nicht mehr so gut gefällt wie damals. Dass es halt nicht mehr diesen Reiz hat für uns.
Und dass es auch zu zweit eigentlich nicht so gut funktioniert hat, weil sehr wenig passiert zweit auf dem Spielplan, auf dieser Welt, die sich vergrößert.
Und Spiele, die bei uns in der Sammlung bleiben sollen, können, dürfen, die müssen halt gewisse Kriterien erfüllen, unter anderem, dass sie in mehreren Gruppengrößen gut gehen. Also Spiele, die nur in einer riesengroßen Gruppe gut gehen, die haben schwer eine Chance bei uns.
Trifft auch zum Beispiel Captain Zona, war ein großartiges Spiel, da ich immer viel Spaß gehabt, aber dass wir mal 8 Leute zusammenbekommen, war so selten, dass es dann auch irgendwann gehen musste.
Und der Spielreiz ist halt eben auch ein Kriterium, absolut. Ja. Muss uns beiden gut gefallen. Es gibt nicht nur einmal die Diskussion, dass wir sagen, ja, aber mir gefällt's gut. Na, du willst es eigentlich nicht mehr spielen, Bernie. Und dann manchmal wandert's halt oder umgekehrt. Ja. Es gibt halt nur begrenzten Platz, leider.
Die Spieler, die einziehen, das ist, ja, weiß nicht, ob man da wirklich eine Regel sieht. Ich meine, Kickstarter ist eine böse Plattform zum
Einstieg. Ja.
Wobei das auch wieder sehr reduziert wird in die letzten Jahre.
Wir sind schon brav. Wir sind schon vernünftig. Manchmal spielen wir die Spieler vorher, bevor wir sie kaufen. Unsere Eingrenzung, die wir uns selbst auferlegen.
Aber es ist halt, ja, wenn uns ein Spiel fällt, thematisch oder auch optisch, dann wird das halt oft gekauft, bevor es auch probiert wird.
Ja, aber herzlich willkommen. Auch wir sind Grafikopfer. Das haben wir ja hier schon alles festgestellt. Und es ist immer wieder dasselbe. Ich habe einen unglaublichen Kaufimpuls, wenn ich ein Spiel sehe, von dem ich glaube, dass es mich begeistern kann. Ich habe allerdings auch gar keine Probleme damit, die Spiele dann wieder loszuwerden und an jemand anderes zu geben. Dann ist es doch schon sehr individuell. Ein Spiel, das mir nicht gefällt, kann bei jemand anderem total reinknallen und es wird zum Spiel des Jahres. Und umgekehrt auch habe ich Spiele, bei denen anderen die Nase rümpfen und sagen, das geht gar nicht. Ein gutes Beispiel sind ja JD und ich. Wir haben so eine Schnittmenge an Spielen, aber wir haben auch eine Schnittmenge an Spielen, die wir lieber nicht miteinander spielen wollen würden.
Genau, weil lieben heißt auch loslassen. Das ist einfach die Natur der Dinge.
Der Philosophie-Podcast mit JD.
Ist so.
Aber da sind wir doch schon so richtig im Thema drin und da könnten wir doch in unserer Kategorie aus der Lameng einfach mal reinstarten. Ina, was habt ihr denn in der letzten Zeit alles gespielt, wo ihr sagen würdet, oh ja, das ist mir gerade angenehm oder unangenehm in Erinnerung geblieben. Darüber könnte ich jetzt gerade ein bisschen reden.
Also bei mir ist auf jeden Fall die Initiative, sein bisschen ein älteres Spiel, das auch leider nur auf Englisch herausgekommen ist. Das haben wir jetzt zuletzt auch auf dem Sekundärmarkt erstanden. Da geht es darum, man ist gemeinsam eine Gruppe Jugendlicher, die eine Art Brettspiel spielt. Die sind Agenten in diesem Brettspiel. Da gibt es auch einen ganz süßen Comic dazu, wo du halt immer mehr Geschichte erfährst und du musst Akten suchen, Chiffren aufdecken gemeinsam.
Ein Codewort
dechiffrieren. Mit so einer ganz lustigen Plastik, das schaut ein bisschen aus wie beim Glücksrad, ja, wo du immer wieder Felder aufmachst und dann hast du halt dann ein Wort oder eine Zahlenkombination, auf die du kommen musst am Ende, die du lösen musst am Ende. Das alles gegen Zeitdruck, bisschen schwierig, aber kooperativ und das hat mir persönlich sehr gut gefallen und ist auch in der Gruppe sehr gut angekommen, weil du halt diesen Reiz hast, das Spielerische war bisher noch nicht ganz so heiß, sag ich mal so. Das kommt aber, glaube ich, noch, da kommt immer wieder mehr dazu. Aber dieses Rätsellösen am Ende, das war schon sehr knifflig und sehr cool gemacht. Und habe ich bis jetzt auch selten noch so gesehen mit diesen Chiffren, die immer wieder andere Lösungen ergeben.
Es ist auch noch immer neue und andere Rätsel einbilden, wie dieses Worträtsel, auch Zahlenrätsel aufgebaut ist, das am Ende halt herausfinden muss. Dann war ich schon kreativ und es kommt offenbar noch einiges mehr.
Es klingt so ein bisschen nach Social Deduction unter Zeitdruck. Habe ich das richtig wahrgenommen?
Ja, Zeitdruck gibt es keinen. Also es gibt keinen.
Die Runden sind
ja. Achso, stimmt, ja. Es gibt einen Zeitdruck im Sinne von, es gibt einen Kartenstapel. Wenn der leer ist, dann hat man irgendwann das Spiel verloren. Ja, und in dem Sinne ist es auf jeden Fall ein Zeitdruck. Aber ja, es ist Deduktion.
Aber eben nicht Social Deduction. Wichtiger Unterschied, weil du ziehst einfach nur die Lösung gemeinsam heraus und du spielst ja eben gemeinsam und es muss nicht sein, dass bisher, dass du da irgendwelche Leute, Agenten herausfiltern musst, wer ist wer, sondern wirklich, es geht um die reine Lösung am Ende. Und am Ende gibt es dann auch immer, am Anfang und am Ende gibt es immer so ein kleines süßes Comic.
Dieses Comic
gestaltet.
Es fließt so vom Brettspiel in diese Realität von dem Brettspiel mit ein, also diese Kinder erleben halt Dinge, die halt in dem Brettspiel passieren. Also quasi, es fließt halt so in den Comic quasi deren Realität vom Brettspiel in ihre Realität ein.
Ist das so ein Durchbruch der vierten Mauer? Also die vierte Dimension so ein bisschen? So ein bisschen wie bei Deadpool, bei den Comics, der auch immer weiß, dass er eine Comicfigur ist und dich quasi auf seine Reise mitnimmt, auf seine Reise.
Dann muss ich jetzt aber auch noch was ganz Kluges sagen. Ja, das ist doch quasi zurückzuführen auf Bertolt Brecht und das Durchbrechen der vierten Wand, die direkte Zuwendung zum Publikum. Oh Mann, ich hätte nicht gedacht, dass ich das nochmal außerhalb meines Berufs oder der Universität brauche. Danke, das hat die Initiative geschafft. Klasse.
Weißt du, irgendjemand hat jetzt draußen ein Alles außer Top ist ein Bingo und kann endlich sagen, Olli hat ein Brecht-Zitat gebracht.
Bingo. Ja, genau.
Und wunderbar.
Apropos Brecht-Zitat, machst du mal weiter, JD? Was hast du gespielt?
Ja, ich habe so einige Sachen gespielt. Ganz cool in Erinnerung geblieben ist mir Oh My Pigeons. Ich mag ja kurzweilige Spiele, die so ein bisschen auf die Fresse sind. Take That. Take this, ihr wisst, was ich meine, hier Genre einfügen. Und bei Oh My Pigeons müssen wir einfach schaffen, eine Fensterbank voller Plastiktauben zu kriegen. Also wir müssen sie quasi mit Tauben befüllen. Und das machen wir über Aktionskarten und Würfel. Und das ist einfach im Prinzip Chaos, das Spiel, weil du kannst genau gar nichts planen. Es wird alles über die Karten gesteuert. Du kannst bedingt was planen. Also du hast drei Karten auf der Hand. Das ist so der Planungsaspekt. Aber die Karten können dann auch wiederum negiert werden, wenn jemand die richtige Gegenkarte dafür hat. Es kann innerhalb von 2-3 Minuten schon vorbei sein. Und dauert maximal eine Viertelstunde und ist in Vollbesetzung eine absolute Gaudi. Das kann ich jedem nur ans Herz legen. Oh My Pigeons von Ravensburger, glaube ich. Ja, genau. Habt ihr schon mal gespielt?
Gehört, aber spielt noch nicht.
Wir haben immer die Daumen am Balkon, die reichen uns eigentlich.
Ich glaube, ich habe von dem Spiel vor kurzem einen Podcast gehört. Da war es, glaube ich, auf einer Flop-Listen-Liste. Aber das interessiert uns ja alles nicht, denn wir machen ja keine Top-Listen. Und das ist aber nochmal ein gutes Beispiel dafür, dass JD und ich ja möglicherweise auch einen anderen Brettspielgeschmack haben.
Richtig, ich muss allerdings sagen, zu zweit ist das ein Flop. Also zu zweit ist da so viel Dynamik drin wie gar nicht.
Wie eine Taube.
Zuzugucken. Ja, eine Taube beim Füttern zuzugucken. Da hast du mehr Spaß dran. Das ist schon so. Ich glaube, das kann man vorsichtig so sagen, ja. Aber Olli, was hast du denn gespielt? Wahrscheinlich nicht Oh My Pigeons.
Ich habe mit meiner Frau den Sommerurlaub geplant. Es zieht uns Richtung Großbritannien. Und dann hatte ich ja so Lust, was zu spielen, was thematisch da vielleicht hinhaut. Und habe Glasgow nochmal aus dem Regal rausgezaubert. Das ist ein Zwei-Personen-Spiel, das bei Lookout erschienen ist. Und das lass es mal 4-5 Jahre auf dem Buckel haben, aber wirklich komplett wieder verschwunden ist aus dem kollektiven Bewusstsein. Aber ein ganz nettes Ressourcenwirtschaftsrumlaufspiel, bei dem du dich in einem Kreis bewegst mit dem klassischen Rosenbergschen Patchwork-Prinzip. Wer hinten ist, darf einfach dran sein. Du landest immer auf einem Plättchen und auf den einen Plättchen bekommst du möglicherweise Ressourcen, die du auf anderen Plättchen dann wiederum gegen Stadtteile von Glasgow eintauschen kannst. Und da gibt es eben Fabriken, die dir Ressourcen wieder organisieren, wenn sie aktiviert werden. Du hast Wohnhäuser, die sich multiplizieren. Du hast Prunkbauten. Das Ganze hat dann noch so einen Plättchenlegeaspekt drin. Und jetzt würde ich nicht sagen, das ist ein super, super, super tolles Spiel, aber es macht wirklich erstaunlich viel Spaß und es kratzt meiner Meinung nach auch schon so in diesem Kennerbereich. Aber für uns hat das eine ganz große Bedeutung, denn meine Frau hat in Glasgow gelebt. Zu sagen, es fühlt sich nach Glasgow an, wäre natürlich vollkommen abartig. Aber es weckt Erinnerungen in Glasgow über die Architekten, die in dieser Stadt gebaut haben. Es ist die drittgrößte Stadt Großbritanniens und man denkt immer, dass es so eine hässliche Arbeiterstadt ist, aber da ist wirklich also ganz schön viel geboten und Glasgow hat einen sehr, sehr, sehr eindrücklichen Platz in meiner Erinnerung. Das macht halt immer wieder Spaß. Und als wir dann fertig waren und mich dann wieder verloren hatte, also haushoch verloren hatte, habe ich dann nochmal gemerkt, wie gut mir das gefällt. Und dass das ein Spiel ist, das eigentlich zu Unrecht so in Vergessenheit geraten ist. Glasgow, Lookout-Spiele, den Autor habe ich momentan gerade gar nicht parat. Ist, glaube ich, wenn ich mich erinnere, ein spanisch klingender Name. Aber das ist ein echtes Ding, da solltet ihr mal gucken, dass ihr die Finger dran kriegt. Danny, gibt es noch was ihr gespielt habt?
Ja, also wir haben was relativ Neues gespielt, ein relativ neuer Kickstarter, nämlich The Dark Quarters. Wurde eigentlich eh schon vor einem Monat ausgeliefert, glaube ich, eineinhalb, aber die App war nie fertig. Das ist eines von diesen neuen Lucky Duck Game Spielen.
Das ist ja auch eine scheiß Kombination, wenn du das Spiel auslieferst und die App noch nicht funktioniert. Oh, unglücklich, unglücklich, unglücklich. Aber Entschuldigung, mach weiter bitte.
Ja, das ist wirklich nicht angenehm, weil man kann es nur spielen mit App und das ist nicht so praktisch. Genau, falls man Chronicles of Crime kennt und ein Ableger war auch Destinies, das ist eine Mischung aus diesen beiden, also Chronicles of Crime und Destinies, das ist ein jetzt halt kooperativ wie Chronicles of Crime, hat aber Mechanismen wie Destinies, dass man eben zu Orten hingeht, Aktionen macht, dass man mit den Personen dort reden kann, dass man eine Geschichte verfolgt, einen Fall aufklären muss bei Chronicles of Crime und das jetzt aber in einem sehr düsteren Setting mit Werwölfen, Vampiren und
dem einen oder anderen Fluchwort.
Genau, es ist auch eine sehr vulgäre Sprache. Aber das ist auch erst ab 18, was sehr interessant ist, aber es ist eine interessante Geschichte. Wir haben auch bisher eigentlich nur das erste Szenario nicht mal ganz gespielt, sondern die Hälfte. Es hat auch schon 2 Stunden Anspruch genommen, nur vom ersten Szenario die Hälfte zu spielen. Also es dauert relativ lang, aber es ist ein interessanter Mechanismus, ein cooles kooperatives Spiel, weil man halt auch zusammen eine Geschichte erlebt und mit diesem Mechanismus, dass man halt dieses App gesteuert ist und dort halt auch mit den Charakteren interagiert. Und was Lucky Duck halt immer macht, ist, macht halt immer QR-Codes auf den Karten. Und dann kann man die Karten halt für bestimmte Aktionen zum Beispiel einscannen. Zum Beispiel man muss irgendwas aufbrechen und benutzt dann halt einen Gegenstand, das aufzubrechen.
Oder man möchte, wenn man so ein Säufercharakter ist, wie mein Charakter ist, einen Rum mit jemandem trinken. Genau. Auch da kann man dann einfach die Karte einscannen und dann
passiert das. Scannt man diesen Rum ein und dann passiert halt etwas. Dann reagiert die App halt drauf. Man muss halt diesen Rum dann auch wegwerfen, weil er verbraucht ist. Er ist ja ausgetrunken.
Und das klappt dann technisch dann gut mit der App?
Es hat aber noch ein paar Bugs. Also es ist noch nicht ganz final programmiert. Es hat immer so ein paar Glitches gegeben. Aber grundsätzlich funktioniert sie gut. Etwas schade ist, dass es noch kein, oder vielleicht auch nie geben wird, ein Voice-Over, dass man sich selber durchlesen muss, die ganzen Dinge, die erzählt werden, die gesagt werden. Das wäre natürlich noch perfekt, wenn da irgendeine coole Stimme dahinter wäre.
Aber da muss ich eine Lanze für Lucky Duck brechen. Wenn ich mir einen Rum einscanne, habe ich auch einige Fehlfunktionen irgendwann. Das ist ganz, ganz natürlich. Das ist ganz normal. Da muss ich da nochmal Lanze brechen für die Jungs und Mädels. Also das könnt ihr denen nicht zum Vorwurf machen. Ehrlich nicht. Sorry.
Du glückliche Ente, hast du noch was gespielt von den vielen Spielen, was du vorstellen möchtest?
Ja, ich war ja auf der Nordcon und im Rahmen von Schule und Spiel und da habe ich Duck and Cover kennengelernt. Die hatten ja auf der Messe letztes Jahr einen ziemlich, ich würde sagen, imposanten Stand. Interessenten Stand mit einer Badewanne und alle liefen da in Bademanteln rum, so ein bisschen wie Ditsche, nur ohne Dosenbier. Wobei wahrscheinlich hatten sie auch welches, ist es aber reine Spekulation. Ich habe sehr hoch gegen Elke von Stark gespielt, liebe Grüße an der Stelle, verloren. Das möchte ich nochmal, also da, aber erstmal, also es ist vom Spielprinzip her total simpel. Du hast Karten von 1 bis 12 und die mischst du und legst im 3x4-Raster vor dir aus. Und dann ist einer immer Kapitän oder Kapitänin und es gibt nochmal das Deck von 1 bis 12 an Karten extra. Und die deckst du halt immer auf. Und wenn du die 1 aufdeckst, dann müssen alle, nachdem die willkürlich irgendwie sortiert wurden in deinem Raster, muss die 1 entweder nach links, nach rechts, nach oben, nach unten bewegt werden oder darf irgendwo hinspringen und verdeckt dann die andere. Und unten rechts sind immer die Minuspunkte. Und also wenn du irgendwann mal eine Karte ziehst, die keine mehr hat, dann müssen alle Quark sagen. Also wenn du keine Karte mehr hast, wenn du keine 8 mehr hast, dann sagst du Quark. Wenn alle Quark sagen, dann kommt die Karte aus dem Spiel. Und wenn hier Personenzahl einfügen, und dann hier Anzahl einfügen, Karten aus dem Spiel sind, dann ist das Spiel vorbei und wer nach 3 Runden die wenigsten Minuspunkte hat, gewinnt. Ist auch wahrscheinlich ein Spiel der Kategorie JD Marx, Olli nicht so.
Aber ich erkenne an, dass dieses Spiel ganz viel Laune macht.
Das stimmt.
Der Steffen von Brettspiel Rausch, der ist ein leidenschaftlicher Duck and Cover Kapitän. Der hat sich so richtig ausgestattet mit blöder Entenmütze und Accessoires und Tasche. Und wenn er der das anleitet, dann macht das Spaß. Und dann spielen die das zu 8 und die haben einfach richtig Gaudi dabei. Das ist etwas, was ich von außen dann beobachte und was zur Runde passen muss. Denn das Spiel gibt es nicht notwendigerweise her.
Nö.
Und ich finde auch persönlich, dass das Quack-Sagen einfach saudoof ist. Also wirklich saudoof. Es ist zwar natürlich eine notwendige Kommunikation zu sagen, ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht, ich passe und es ist alles besser. Aber dass da die große Freude herkommen soll, mich erreicht das nicht. Also mein Humorzentrum liegt da irgendwo anders. Aber an alle, die das gut finden, ja, prima. Für mich ist es allerdings eins dieser Anlegespiele, die in diesem Jahr rausgekommen sind, die sich hinter anderen verstecken müssen. Also da mag ich halt so Sachen wie Captain Flip einfach total lieber. Ach, wie Captain Flip, was rede ich da gerade?
Ja, auch, kann ich verstehen, kann ich nachvollziehen.
Alter, jetzt muss ich gerade überlegen, welches Spiel ich... da mag ich tatsächlich solche Spiele wie Castle Combo lieber, da habe ich mehr Einfluss darauf, was passiert. Ich mag auch Pixies lieber. Das sind Spiele, die sind so von der Hauptmechanik her vergleichbar. Also bei mir säuft Duck and Cover dann tatsächlich ein bisschen ab.
Wobei ich sagen muss, es ist unfreiwillig komisch, dieses Quark, wenn dann 6 oder 7 erwachsene Menschen am Tisch sitzen und dann 4 von den 7 machen Quark. Und wenn die Leute drumherum, die denken sich auch, irgendjemand hat da gerade Ausgang. Ja, Quark, Quark. Es ist halt witzig. Aber gut, unsere Humorzentren haben auch Überschneidungen. Aber auch da ist das Spektrum einfach groß.
Würde das Spiel auch funktionieren, wenn man sich in der Nase popeln müsste und alle 7 gleichzeitig in der Nase popelt? Weiß man's.
Jetzt, du vergleichst doch wohl nicht Quark sagen mit einer. Was stimmt mit Hallo? Was ist denn da? Erzähl lieber, was du gespielt hast, Olli.
Ich habe 2 sehr liebe Freunde, die heißen Holger und Mario. Mit denen treffe ich mich regelmäßig seit Jahren, montags. Damals haben wir angefangen, Wasserkraft zu spielen. Ein Spiel, das JD wiederum nicht so gern mag und er deswegen hier schon gerade angewidert das Gesicht verzogen hat. Und aus diesem montäglichen Treff der Barrage Brothers hat sich da so eine ganz große Geschichte der Expertenspielrunden etabliert. Und als wir uns das letzte Mal getroffen haben, haben wir Bone Wars gespielt. Das Spiel, das uns vorlag, war die italienische Version. Die hat Mario von Cranio Creation aus Italien organisiert. Mario ist Italiener, der hat also damit gar keine Probleme. Und in Italien erscheinen tatsächlich Spiele etwas früher als in Deutschland. Mittlerweile ist das obsolet, denn das Spiel, das gibt es auch da in diesem B-Rex Entertainment Rundumpaket. Ich glaube, Giant Rock ist jetzt der Verlag, in dem wir es rausgebracht haben. Und thematisch verfolgen wir einen historischen Wettstreit zwischen 2 sehr schlecht gelaunten Naturforschern, die sich im 19. Jahrhundert aufgemacht haben, massiv die Geschichtsbücher der Dinosaurier neu zu schreiben. Und die waren sich wohl nicht so richtig grün, haben sich auch gegenseitig so behakelt und sich wirklich nichts gegönnt. Und thematisch müssen wir eben uns auf die Suche nach Knochen machen, müssen anfangen, Dinosaurier da irgendwie zusammen zu basteln und auch immer wieder unsere Loyalität dem einen oder dem anderen Forscher gegenüberzugeben. Das ist jetzt ein bisschen runtergedampft. Was wir mit unseren Multi-Use-Karten machen, war mir tatsächlich nicht immer so klar, warum ich das machen sollte. Denn ich habe auf ein Meer von etwa 1 Trilliarde kleinen Symbolen geschaut. Und ich hatte es ganz selten, dass ich so schwer in ein Spiel reingekommen bin. Mir aber dachte, wow, aber über diese Allianzen, die ich dann eingehe, da werde ich am Schluss mit Sicherheit dann hier den großen Moment haben, weil ich dann auf die richtige Fährte gesetzt habe und den richtigen Forscher zum richtigen Zeitpunkt unterstütze. Ja, und dann haben wir uns 3,5 Stunden durch das Spiel gespielt und ganz am Schluss, meine letzten 3 Züge, war es ganz klar, ich mache am besten gar nichts mehr, denn alles, was ich gemacht hätte, hätte mir wenige Punkte gebracht, aber den anderen ganz viele Punkte. Und das war jetzt ein Spielausgang, der war nicht befriedigend. Also dafür möchte ich mich nicht 3 Stunden 15 durch so ein Spiel durchquälen, bei dem ich Probleme habe, dass es auf mich wirkt, dass ich verstehe, dass ich mich orientiere und am Schluss dann das Gefühl zu haben, ja gut, aber jetzt bin ich eigentlich schachmatt gesetzt und ich habe da meine letzten Züge quasi ausgesetzt oder habe so ein bisschen vor mich hingewurstelt oder habe irgendetwas gemacht Und alle drei waren wir am Schluss irgendwie so achselzuckend, ob das jetzt ein gutes Spielerlebnis war oder nur ein langes Spielerlebnis war. Und wir haben uns aber auf jeden Fall darauf verständigt, es sehr zeitnah nochmal zu spielen. Das wird heute in einer Woche sein. Dann treffen wir uns wieder und spielen es noch einmal, um dann vielleicht so diesen ersten Eindruck zu verhärten und das Spiel zu mögen oder zu sagen, ja gut, Bone Wars, das war's. Ne? Ina, du nickst die ganze Zeit. Habt ihr auch schon Bone Wars-Erfahrungen?
Wir haben es tatsächlich noch nicht gespielt, aber uns ist es mit Transgalactica ein bisschen ähnlich gegangen. Also du, es ist zwar nicht ganz so wild, wie du das beschrieben hast, mit, du hast am Ende keine Züge mehr übrig, aber es war halt auch für uns oder für mich, zumindest kann ich immer noch für mich sprechen, kein besonders rundes Spiel. Überall waren so ein bisschen hakelige Dinge mit der Ikonografie. Das Thema ist leider gar nicht drüber gekommen. Wir waren sehr froh, dass wir es ausprobieren konnten, so wie wir auch am Anfang gesagt haben. Aber wir sind ja ganz froh, dass wir nicht alles dann gleich ins Regal stellen und uns kaufen. Aber das war leider ein bisschen eine Enttäuschung, weil uns hat das Artwork eigentlich sehr gut gefallen.
Sehr bunt, ja.
Sehr bunt, sehr, also Space, sehr mit Space-Thema lockt man uns normalerweise immer.
Auch sehr überladen.
Und das war ein bisschen, glaube ich, so eine ähnliche Experience. Wir können es jetzt nicht nochmal spielen und ich glaube, also ich würde es auch nicht nochmal spielen, muss ich sagen. Es war sehr lang. Es hat nicht das Gefühl mir gegeben, das ich gerne gehabt hätte, muss ich sagen.
JD, Dinosaurier und du, kennt ihr euch schon?
Wir kennen uns. Ich bin sogar ein super Dinosaurier-Fan. Mein Lieblingsdino ist der Triceratops. Das ist nochmal wichtig zu wissen für das Spiel. Nein, ich habe das Spiel nicht gespielt, aber ich habe den Podcast witzigerweise gehört, Epochentrotter. Und da ging es ja auch um die Bone Wars. Also das Spiel habe ich nicht gespielt, aber der Podcast ist auch sehr zu empfehlen. Also gerade die Geschichte mit den Bone Wars ist super interessant, wie das alles zusammenhängt. Gut recherchiert, kann ich mal an der Stelle ein bisschen Werbung machen.
Ja, ich glaube, also ich wage mich jetzt mal raus und sage, zum jetzigen Zeitpunkt meiner Spielerfahrung ist tatsächlich der historische Kontext sehr viel spannender als das Spiel.
Ja, ja.
Aber heute wollen wir über Spiele sprechen, die wieder in einem ganz besonderen Thema einzuordnen sind. Und jetzt, Ina und Bernie, würden wir euch bitten, das Geheimnis zu lüften, welches Thema uns heute zusammenführt.
Das Thema, was uns zusammenführt, ist Candy Crusher, also der Endorphinrausch unter den Brettspielen.
Ja, das Thema hat uns Benny Botter noch dagelassen, zusammen mit zwei anderen Themen. Ihr habt euch das rausgesucht. Also JD und ich sind total gespannt, wie ihr dieses Thema für euch aufgelöst habt, denn ich glaube, JD und ich sind ganz anders an die Sache rangegangen, obwohl ich noch ein paar Level Candy Crush gespielt habe. Ich habe es extra nochmal aufs Handy installiert, um nochmal so dieses Gefühl zu bekommen. Aber also ich behaupte, meine Denkweise auf das Thema ist klar. Ina, was ist für euch bei Candy Crush so das Besondere, das Puzzlige oder das Eskalierende oder was ganz anderes?
Also ich hatte noch mit Candy Crush gespielt, ich habe halt natürlich viel davon gehört. Für uns, also gerade was diesen Endorphinrausch betrifft, wir haben da auch sehr viel diskutiert. Wir spielen sehr gerne Echtzeitspiele, die oft kooperativ sind. Hat man da diesen Endorphinrausch? Wir sind auf die Antwort Nein gekommen, weil das tatsächlich ja nur so was Kurzes ist. Man gewinnt das gemeinsam, man hat halt schon dann dieses kurze Hoch, das fast schon irgendwie Adrenalin, wie Adrenalin sich anfühlt, aber dieser Endorphinrausch, dieses ist eher was Dauerhaftes für uns in unserer Definition. Das sind oft Kettenzüge, Spiele, die Kettenzüge irgendwie beinhalten, fördern, dauerhaft aufregend sind einfach.
Genau, ich bin auch eher so um das Thema gegangen, also dass ich halt, also Kettenzüge, wo halt auch sehr viele Roll and Rides in diese Kategorie kommen, wo man halt sehr viele Bonus Aktionen bekommt, die man wieder einsetzen kann und eher dieses hat immer was zu tun, immer einen nächsten Rush, was man ankreuzen kann, was man eben machen kann.
Ja, Team Bernie und JD, du so?
Also, ich habe Candy Crush auch mal eine Zeit lang gespielt und mir ging es auch so um die Kaskadeneffekte, so tam, 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 also aka Kettenzüge. Aber bei mir ging auch der Endorphin, also damit geht ja ein Endorphinausschuss einher. Und das war für mich ganz schwer zu entscheiden. Dann war ich kurz dabei, jetzt kann ich mal sagen, Witchstone zu nehmen, weil das ist einfach ein Punktesalat. Also, ne, das ist, nehme ich nicht, habe ich schon mal genommen. Ne, es ist, ne, da bin ich raus. Dann habe ich mich für was anderes entschieden. Und zwar, welches Spiel hat es denn geschafft, mich so lange zu fesseln, dass so ein möglichst hoher Endorphinrausch ausgeschüttet wurde. Ich glaube, das ist so die Definition. Weniger die Kaskadeneffekte und mehr Endorphine.
Ja, und das ist jetzt krass, dass wir tatsächlich an dasselbe Thema mit drei sehr unterschiedlichen Konzeptionen rangegangen sind. Und ich bin wirklich, wirklich sehr gespannt, über welche Spiele wir jetzt gleich reden werden. Zuerst müssen wir allerdings noch rausfinden, wer beginnt. Und JD, möglicherweise haben wir beide einen kleinen Nachteil, Denn ich möchte von euch wissen, wie hoch die 5 höchsten österreichischen Berge in Summe sind. Ich lese sie euch nochmal vor, dass ihr so eine Vorstellung habt. Die 5 höchsten österreichischen Berge sind der Großglockner, die Wildspitze, der Weißkugel, die Glocknerwand und der Großvenediger. So, die haben alle eine Größe. Die 5 Zahlen werden dann zusammen addiert und dann kommt etwas Fünfstelliges raus. So viel möchte ich schon mal sagen, Jenny, etwas Fünfstelliges.
700,4.
Ja, genau. Und wer am nächsten an dieser Zahl ist, wird beginnen. Da wir eine Podcast-Folge machen mit 2 Gästen, sind JD und ich wieder heute ein Team, werden jeweils ein Spiel vorstellen und Ina wird dann 2 Spiele vorstellen, Bernie wird 2 Spiele vorstellen und in dieser Reihenfolge werden wir uns dann gegenseitig die Spiele präsentieren. Ina, was glaubst du? Die 5 größten österreichischen Berge in Summe, wie hoch sind sie?
2768 Meter.
Ich würde noch mal ganz gerne den JD-Tipp erwähnen. Es ist fünfstellig.
12.768.
12.768, alles klar, das ist notiert. JD, was glaubst du, wie hoch sind die 5 österreichischen?
Ja, das weiß ich sogar ziemlich genau. Das sind 15.442.
Ah,
Also eigentlich 41,5, aber wir runden auf.
Alles klar. Bernie, ich kann dir zumindest mal sagen, JD hat nicht recht. Und jetzt kommt deine Einschätzung. Wie hoch sind sie, die 5?
Ungefähr gleich wie einer. Also ein Meter höher.
Immer einer mehr als JD. Okay, kann ich mitleben.
Also ich sage jetzt mal 23.000.
Oh, jetzt wird's spannend. Also, Ina, es tut mir leid. Dich nehme ich mal raus aus dieser Rechnung. Zwischen 2 und 12.000 war dann doch noch ein bisschen Platz nach oben. Bernie, du sagst 23.000. War das richtig? Und JD sagt 15.000. Ja, also, sie sind 18.682 Meter groß. Jeder ist so 3.700, 800, 900, so um diesen Dreh.
Jetzt haben wir wieder was zu gelernt. Gut. Ja.
Das ist unser kultureller Anspruch.
Wenn uns irgendjemand mal fragt, wie groß sind alle Berge zusammen in Österreich, dann können wir das auch
nicht sagen. Und wir wissen, dass es nicht 2768 ist.
Ist das eigentlich so, dass die österreichischen Städter gar keine Ahnung haben von dem Land an sich? Also ist Wien so seine Insel für sich und hat mit Vorarlberg und Kärnten und sowas nichts so zu tun?
Ich kann da nicht mitreden, ich komme vom Land, also ich bin aufgewachsen in der Steiermark, von daher.
Deshalb war der Tipp auch am besten. Naja, bei uns ist so, also Wiener mag halt niemand.
Wien ist alles flach.
Wiener sind grantig und Wiener mag halt niemand. Deswegen mögen wir vielleicht die anderen nicht.
Jetzt bist du für das Schärfe ins Gespräch. Wie die Kuh das war.
Es gibt ja den Witz in Wien, dass eigentlich Österreich nur aus Wien besteht und alles andere ist nur Ausland.
Das sagen halt die Wiener,
ja. Ja, das sagen die Wiener, genau.
So, als Urban Legend des Saarlands lege ich jetzt fest, dass unsere Reihenfolge sein wird. Bernie, JD, Ina und in der zweiten Runde übernehme ich dann.
Prost,
Prost und los geht's. Spiele im Candy Crush-Stil.
Genau, also erwähnt habe ich ja schon vorhin, dass ich hier so rangegangen bin an mit Roll and Rides und Combos. Und da gibt es ja diese klassischen Vertreter wie Ganz schön clever und die anderen 4 und nochmal zum Beispiel.
Gleich Honorable Mentions angeschoben.
Ja, natürlich, immer eine Liste.
ganz galant, ja, ja.
Und rein vom Thema passend möchte ich auch, also habe ich auch im Moment ein Roll and Ride oder eher ein Draft and Ride. Aber wenn sich jemand dann das Cover anschaut, das heutige vom Podcast, habe ich genommen Draft and Ride Records. Das kam, oder ist eigentlich noch gar nicht auf Deutsch rausgekommen, glaube ich, soweit ich weiß. Aber es ist auch eigentlich relativ sprachneutral. Es gibt eigentlich keinen Text, nur die Anleitung ist auf Englisch.
Aber ich glaube, es hat jetzt erst einen deutschen Verlag bekommen, nämlich mit Brettspiellösung, wenn ich mich da richtig...
Ja. Genau, und hinter Brettspiellösungen sind die Spiele-Dinos. Die wagen sich jetzt nämlich in das Abenteuer auch Brettspiele zu verlegen und haben 2 Lokalisierungen gemacht und eins davon ist Draft and Write Record.
Ja, sehr gut, eine sehr gute Wahl. Das Oberthema ist eben, man baut sich eine Band zusammen und geht mit dieser auf Tour. Spieletechnisch ist es so, jeder kriegt 5 Handkarten, sucht sich eine aus, gibt die weiter, draftet halt seine Hand. Innerhalb einer Woche, also 5 Tage, wird jedes Mal gespielt und dann ist immer ein Wochenendabschluss. Wenn man sich eine Karte auswählt, dann kann man entweder halt eine Band nehmen oder eine von den anderen Aktionen, die auf seinem Spiel ist. Also die Band, die sind jetzt halt Leadsänger, da gibt es Drummer, gibt es Gitarristen etc.
Das ist eine Pop-Band halt dazu.
Genau, das, und das Nette daran ist, es ist halt sehr thematisch, wenn man diese Band sich zusammenschafft, dann kann man auch versuchen zu schauen, dass man zwei Bandmitglieder zusammenbringt, die halt dann, also ein Spieler, die nicht gleiche Farbe an einer Ecke haben, und dann entsteht zwischen denen eine Harmonie, und wenn eine Harmonie besteht, dann kann man halt in dem Harmoniebereich auch eine Aktion auslösen und kriegt noch einen Bonus. Dann gibt's halt noch, dass man halt auf Tour gehen kann, da fährt man auf seinen Tourboard und kriegt eben auch da diverse Boni, die man auch wieder woanders einsetzen kann oder auch Instrumente. Und die vierte Aktion heißt aber, es gibt insgesamt 4 mögliche Aktionen mit den Karten. Es gibt dann noch solche Konfliktkarten, die man treffen kann aus Versehen. Dann hat die Band einen Skandal und man muss halt einen Skandal abkreuzen. Und am Ende von der Woche kann man immer Punkte oder halt Ziele abschließen.
Ganz am Ende hat man dann eine coole Rockband, genau. Egal ob man gewinnt oder nicht.
Ja, mit einem auf Tour geht, das war der
Abschluss. Und ich habe so Bock auf das Spiel, ich krieg's nur gerade nirgendwo. Ich habe das schon mal, einer von den beiden Stefans, von unseren Freunden von den Anonymen Ludokolikern, liebe Grüße an dieser Stelle, haben das auch letztens in einer ihrer Podcasts besprochen. Und ich kannte das vorher überhaupt nicht, das ist total an mir vorbeigegangen, aber es ist total mein Thema. Ich liebe alles, was mit Heavy Metal, Rock'n'Roll und so weiter zu tun hat und wenn das noch so gut umgesetzt ist. Und das klingt alles danach und ich habe so Bock darauf. Ich will es spielen. Olli, hast du das schon gespielt?
Du solltest es unbedingt spielen, denn es ist so gut. Und Bernie, super Wahl für dieses Thema, denn es ist die totale Eskalation. Denn du hast gesagt, es sind die Kettenzüge. Wenn du nämlich diese Harmonie herstellst, dann löst du in der Regel etwas aus. Oder wenn du es in einen besonderen Bereich ankreuzt, hier rechts, ich nenne das jetzt mal den Tourneekalender, dann entstehen dann nochmal Kettenzüge und dann kannst du da wieder ein Kreuz setzen und dann geht da was und dann fährst du da weiter und so. Hast du wirklich ganz schön viel zu tun. Und während andere Spiele, wie zum Beispiel Fleet the Dice Game, mich da total gelangweilt haben, ich mal das Gefühl hatte, boah, Alter, jetzt muss ich da hier Büroarbeit machen, ist es bei Draft and Write Records vollkommen anders, weil du hast immer dieses Gefühl, wanna be a Rock'n'Roll Star und jetzt geht's los und du setzt deine Band zusammen und dann machen die anderen dir plötzlich noch Druck, denn das Spiel kann enden, wenn jemand seine Band zusammen hat. Das willst du aber eigentlich nicht. Du willst noch möglichst viel rumreisen, du willst noch möglichst viele Boni abgreifen und das Spiel ist mega klasse und ich habe das mit Lieblingsmenschen gespielt, nämlich mit Claudia, mit Julia, mit Sandra und mit Cindy und das hat einfach immer wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also mega, mega gute Sache. Und in der ersten Partie verkackst du, in der zweiten wirst du besser und ab der dritten wird es so richtig gut. Und wer sich so einen Geschmack holen möchte, der kann das übrigens auf der Boardgame Arena spielen. Aber wie oft, es ist dann halt einfach nur eine digitale Umsetzung. Das eigentliche Gefühl ist, wenn du die Karten in der Hand hast und schaust dir gerade an, ah, diesen Leadsänger, den möchtest du gerade haben, aber der passt nicht in deine Harmonie rein und die Gitarristin, die findest du total gut. Ja, wirklich, wirklich eine sehr, sehr schöne Sache und absolut eskalativ am Schluss. Ich weiß gar nicht, ob dieses Wort gültig ist.
Das haben wir gerade gehört.
Ach ja, schön. Rock'n'Roll.
Danny, kannst du noch sagen, wer es gemacht hat, damit wir die Leistung dieser Menschen würdigen, die sich um dieses Spiel gekümmert haben?
Entwickelt ist von Bruno Marquiel und Designer ist Pedro A. Alberto. Erschienen ist es im Englischen ist von Inside Up Games.
Genau, und wahrscheinlich bei uns im Herbst. Aber selbst wenn ihr eine englische Version rankommt, dann ist das gar kein Problem. Die Regeln, die sind relativ schnell verinnerlicht. Und ansonsten ist es halt auch komplett sprachneutral.
Sprachneutralität ist auch bei meinem Spiel gegeben. Und ich habe ja gesagt, dass bei mir der Endorphinrausch da an eher erster Stelle steht. Und es ist, und jetzt haltet euch gut fest, ein kooperatives Spiel, was ich euch jetzt präsentieren möchte.
Was?
JD?
Ein kooperatives Spiel?
Oh je, was ist da los? Als nächstes spielt er noch Wasserkraft? Nein. So weit kommt das nicht. Es sei denn, es kommt eine kooperative Legacy-Variante raus. Selbst dann würde ich es nicht spielen. Nein. Also, ich fange einfach mal mit den harten Fakten an und ihr müsst raten, welches Spiel ich meine, okay? Wir spielen mal ein kleines Spiel daraus. Also, es ist im Jahr 2024 herausgekommen. Die Künstlerin, die Illustratorin war Sonja Müller. Die Autoren sind 2 an der Zahl, sind Jens Merkel und Ralf Zulinde. Und ich beschreibe euch mal das Cover. Man sieht 2 Dreiecke, die zu Ohren angelegt wurden.
Es ist ein Katz.
Ah, genau. Und auf Englisch heißt es Beats and Cats. Und es heißt Mieze Katze auf Deutsch. Man kann es von 2 bis 6 Spielern spielen. Eine Runde dauert in der Regel so 15 bis 20 Minuten. Und wir haben es einmal so weit gespielt, dass wir, ich glaube, 21 oder 22 Minuten geschafft haben, 17 Karten, ach, ich müsste tatsächlich nochmal nachgucken, aber echt eine ganze Menge Karten zu Miezekatzen und das macht richtig, richtig Laune. Was machen wir bei Miezekatze? Einer ist quasi der, ich weiß gar nicht, wie er heißt, der Bieter, also derjenige, der den Beat vorgibt und es gibt 2 so Katzenchips und zweimal musst du anfangen, Miezekatze, das müssen halt alle sagen, Miezekatze, Miezekatze. Und dann hast du Aktionskarten und je nachdem, für welche Variante du dich entscheidest, sind die entweder verdeckt oder aufgedeckt. Wir haben uns erstmal mit aufgedeckt uns bemüht, das zu spielen. Und später haben wir dann zugedeckt. Und dann musst du auf den Tisch hauen im Beat. Mieze, Katze. Und das Ganze musst du halt 3-mal machen. Und die Reihe musst du auch 3-mal fehlerfrei durchgehen. Und dann hast du nochmal einen Schlussmove, den nochmal alle machen müssen. Und wenn du alle Karten, die da liegen, in der richtigen Reihenfolge gemacht hast, hast du das Spiel quasi gewonnen. Hast du einen Fehler, verlierst du ein Leben. Und dann sind dann so coole Sachen wie, jeder hat eine Maus und man musste die Maus dann, also eine Stoffmaus richtig, so eine haptische, muss dann die Stoffmaus von links nach rechts weitergeben. Oder du hast ein Katzenklo, so ein Pokerchip, das ist erst schmutzig, dann musst du, wenn du die Karte hast, das Katzenklo sauber machen, also einfach umdrehen. Dann hast du Würfel, die du stapeln musst. Du musst leise Miezekatze sagen, du musst laut Miezekatze sagen, du musst wie ein Gorilla machen, du musst aufstehen. Also es gibt da ganz, ganz, ganz viele Sachen und dann gibt's noch mal verschiedene Schwierigkeitsstufen. Und man kann es auch, also man kann es zwei bis sechs Spielern spielen, man kann es mit der ganzen Klasse spielen. Es macht so viel Spaß und das nie war Scheitern so witzig und so schön. Und ich habe das auf der Messe gespielt. Man kann mich übrigens, ich habe einen Cameo-Auftritt auf dem offiziellen, ich weiß gar nicht, ob offiziell ist, aber auf einem der Videos, die Ralf Zylinde damals gedreht hat. Und da kann man mich wunderbar scheitern sehen, weil an mir ist die Runde immer gescheitert. Ganz, ganz erstaunlich. Ich weiß gar nicht, wie das kommen kann. Ja, ich habe große Miezekatze-Liebe. Und auch das ist ein Spiel, was wahnsinnig polarisiert, weil entweder du magst es oder du magst es nicht. Und ich gehöre definitiv zu der Truppe, die es mag. Und jetzt für euch, seid ihr Katzenfreunde oder liebe Hundefans?
Miezekatze ist großartig. Also ich bin da auch eher in der Fan-Richtung, abgesehen davon, dass ich eine Katze bin. Also auch bei unseren, Achtung, Fremdwort, Grätzl-Events.
Veranstaltungen im Viertel.
Richtig, danke schön für die Übersetzung. Kommt das richtig gut an. Das Einzige, also wir machen diese Grätzl-Events in einem Lokal, das auch von anderen Leuten besucht wird, als BrettspielerInnen. Das kann dann schon einmal ein bisschen komisch ausschauen, wenn dann 5 Personen um den Tisch sitzen und so ein bisschen kultistisch, Miezekatze, Miezekatze. Also das sorgt dann schon noch für viel Amüsement rundherum.
Also bei uns ist das eher so, dass uns der Spielgeschmack da ein bisschen spaltet.
Ja, aber du bist auch ein Katzenmensch, oder?
Ja, schon, ja. Und ich spiele es zwar mit, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich so viel Spaß habe wie die Ina, weil es ist eine interessante Erfahrung. Es macht mehr Spaß zuzuschauen. Es ist auf jeden Fall ein paar Mal spielen ist lustig. Also es hat kreative Elemente.
Absolut. Und ich muss mich gerade korrigieren. Es waren 7 Minuten, nicht 17 Minuten. Ich überlege gerade, es war 7 Minuten. Aber es waren 21, 22 Karten, die wir gemacht haben. Das war schon cool. Und ja, Ina, ich kann dich so verstehen, weil es dieses Kultistische, was du sagst, auch das wieder, ne, 6 erwachsene Menschen um einen Tisch herum, die dann Miezekatze und Miezekatze, Miezekatze. Es ist einfach der Renner.
Ja, herzlich willkommen zum inklusiven Spielen, kann ich da nur sagen. JD, es war auf meiner Wunschliste, als wir euch besucht haben.
Das ist korrekt.
Und im Nachhinein hast du festgestellt, oh mein Gott, wir haben gar nicht Miezekatze gespielt.
Ich habe mir sehr
gemacht. Im Nachhinein habe ich festgestellt, wir haben gar nicht Miezekatze gespielt. Ja, genau. Ich habe Probleme, mich diesem Spiel anzunähern, weil ich eben schon so viel darüber gehört habe, sehr viel unterschiedliche Sachen und weil es eben auch eine Temperamentsache ist. Ich habe allerdings auch im Brett und Bohne in Homburg die Situation gehabt, dass ich ganz oft um dieses Spiel rumgeschlichen bin und mir vorgenommen habe, komm, heute Abend spiele ich das mit jemandem. Ich quatsch das jetzt jemandem auf und spiele Miezekatze. Und am Schluss laufe ich immer wieder vorbei und denke mir, ach, ich heb das mal auf für einen anderen Zeitpunkt. Und ich glaube, es ist entweder das Spiel, das mir riesen viel Spaß macht, weil ich es dann endlich entdeckt habe und mich darauf einlassen kann. Und ich mag ja so etwas. Also so eine gruppendynamische Sache, dann noch mit Rhythmus, mit Musik, mit gegenseitigem Freuen daran, wenn man es geschafft hat, wie zum Beispiel bis 20. Das finde ich total gut. Und auch so diese Challenge, dass man sich halt einfach was merken muss und dass man da auf verschiedenen Ebenen gefordert ist, das kann mir richtig Spaß machen. Aber vielleicht ist es der Auftritt, dein Cameo-Auftritt auf der Spiel 24, der es mir für immer versaut hat. Ich kann es nicht sagen. Ich hebe es mir einfach mal auf für eine Gelegenheit mit dir und dann gucken wir mal, ob Miezekatze mir Spaß macht.
Du, wir sind ja im Dezember da. Das ist ja gar kein Problem. Das packe ich aber sowas von.
Ja, das wäre total schön, wenn ihr es mitbringen würdet.
Oh ja, ihr habt es alle gehört. Oh, der hat richtig Bock. Ja, das war mein, genau, die harten Fakten habe ich schon genannt. Miezekatze 2000. Hat eine Boardgame-Wertung von 7,2. Viel zu niedrig in meinen Augen. Aber mein Gott, was weiß ich nicht.
Mindestens.
Dankeschön. Danke. Hier, da sind die Experten, Olli. Da sitzen die Experten. Da muss ich nach Wien fahren, um Expertinnen kennenzulernen. Es ist doch nicht zu glauben. Menschen mit.
Ja, also Red Records ist auch bei uns daheim.
Ja, top, ja. Top. Ich komme darauf zurück.
Man sagt ja auch außerhalb von Wien, dass Wien eigentlich ganz schön ist. Also das braucht nicht nur
Wiener. Ja, es war bis vor kurzem die lebenswerteste Stadt.
Vor nicht den offenen Wohnen jetzt, ja?
Oh, Reizthema. Also, okay, wie kriegst du jetzt die Kuh vom Eis, Bernie? Wir geben jetzt am weiter. Okay, wollt ihr das zweite Spiel vorstellen? Ja, das
ist gut. JD, fragt niemals einen Mann, der mit seiner Frau in einem Raum sitzt, wie kriegst du die Kuh vom Eis? Das macht's nicht besser.
Doch, manchmal ist diese Konfrontation genau das, was die brauchen. Und guck mal, jetzt ist das Thema schon gar kein Thema mehr. Wir sind übrigens auch Kommunikationsexperten, Olli und ich, beide, dass es läuft hier bei uns. Wir haben so eine Agentur, das wissen viele noch gar nicht. Aber das ist ein anderes Thema. Wie gesagt, mögt ihr euer zweites Spiel vorstellen?
Ich muss jetzt mal kurz überlegen, ob ich es auch so wie du machst, JD. Das war eigentlich ganz lustig. Ob ihr vielleicht raten möchtet.
Das ist dein erstes Spiel, oder?
Das ist mein erstes Spiel. Ich habe das Spiel schon sehr oft gespielt. Ich muss jetzt selbst recherchieren, wie das thematisch eigentlich vor sich geht. Aber wir spielen kompetitiv und bauen eine Schiffsflotte aus, sind Commander und möchten auch unsere Weltraumbasis ausbauen.
Space! Es ist Space! Ah, klasse!
Es ist Space, ganz genau. Das Spiel, wo du mich aufwecken kannst um 1 Uhr früh und du fragst mich, spielen wir Space? Ja, super, Space, das spielen wir auf jeden Fall. Ich bin grundsätzlich eher so eine Bauchspielerin, das kommt mir entgegen. Überhaupt insgesamt das Thema, muss ich sagen. In Space, das 2018 erschienen ist und John DeClair. Achtung, ich bin ein bisschen ein John DeClair-Fangirl.
Möglich, dass das so ist, ja.
Unter gewissen Umständen. Genau, das war der Game Designer. Und Chris Walton, lese ich gerade nach, war der Illustrator, der Artist dahinter. Ist eben 2018 erschienen und das einfach Geile, ich muss jetzt so sagen, einfach das Geile an dem Spiel ist, dass du immer die ganze Zeit was zu tun hast. Du baust eben deine Weltraumbasis auf. Wie machst du das? Du hast ganz kleine, Karten in einer interessanten Größe, die du an deine Space andockst. Jetzt kann ich es ja so sagen. Mit diesen Schiffen, die du da andockst, also aktive, aber auch passive Fähigkeiten. Du hast 1 bis 12 sind die Slots und du würfelst Würfel. Und jedes Mal, wenn du einen Würfelwurf, sagen wir angenommen, ich habe eine 6 gewürfelt, ich habe da ein Raumschiff liegen in meiner Space, dann kann ich gewisse Aktionen machen. Das geht von, ich bekomme Siegpunkte, ich bekomme Credits, ich bekomme ganz viele verschiedene Sachen, die ich halt dann einsetzen kann. Aber es gibt eben auch passive Fähigkeiten, die ich mir genauso erwerben kann. Da kannst du dann die Karten, die zuerst, oder die eigentlich Raumschiffe, die zuerst am aktiven Slot waren, drehst du dann um. Und hast auch passive Fähigkeiten. Also wenn die anderen dran sind und du nicht gerade aktiv dran bist, hast du was zu tun. Und das mag ich immer sehr gerne, wenn man so einfach simultan spielen kann, immer was zu tun ist. Und ja, wenn du mir Würfel in die Hand gibst, dann bin ich sowieso mal glücklich. Und wenn du mit diesen Würfeln dann sogar auch im Spiel noch was bewirken kannst, dann hat man mich eigentlich sehr, sehr leicht in seine Bahn gezogen. Und Space ist halt eben für mich dadurch, dass man immer was zu tun hat, so eine richtige Endorphin-Bombe, würde ich schon fast sagen.
Macht super viel Spaß.
Und es ist ein verdammtes Wettrennen um die meisten Punkte. Und das Spiel, das explodiert nach hinten raus. Es geht sehr schleppend los, weil man sich erst einmal die guten Karten organisieren muss. Das Problem ist ja auch, man verliert immer sein ganzes Geld, wenn man sich eine Karte kauft. Und dann würfelt aber jemand anderes eine 9 und zack, dann hat man diesen passiven Vorteil. Und dann würfelt jemand anderes wieder eine 9 und dann triggert die Karte ein zweites Mal. Und irgendjemand schreit dann, oh, würfel bloß keine 9 mehr, Olli, kriegt andauernd etwas. Space war, glaube ich, also unser Spiel 2018. Das war dasselbe Jahr, in dem auch die Quacksalber von Quedlinburg rausgekommen sind. Ich glaube, Space haben wir noch lieber gespielt hier in der Familie. Und ich bin total froh, dass du es erwähnt hast, denn das ist jetzt wirklich schon aus dieser Erwartung raus gewesen, weil das ja wirklich also so knallt und so gut ist. Und ach, wenn es dann noch einen Weltraumkampf gäbe, dann wäre es am allerbesten.
Tatsächlich muss man aber sagen, Weltraumkampf, erinnerst du dich, Bernie, richtig? Es gibt ja drei größere Erweiterungen auch dafür. Die letzte ist 2024 rausgekommen, die haben wir noch nicht gespielt, aber haben es natürlich zu Hause als alte Space Base Fans. So ein bisschen ein Legacy-Kampfelement kommt mit diesen, mit diesen Erweiterungen auch rein. Es ist sehr schwach.
Falls die Erweiterungen kennst, kommen, also ich will nicht wieder zu viel erzählen, was so Legacy-mäßig ein bisschen aufgebaut ist, Erweiterungen, wirklich sehr spannend, sehr lustig gemacht, kommen immer neue Karten, neue Geschichte ist auch dabei und sehr viele neue Würfel. Irgendwann würfelst du mit 10 Würfeln circa.
Habt ihr die Erweiterungen gespielt auch, oder?
Ich bin ja tatsächlich so ein Grundspielpurist. In den aller seltensten Fällen habe ich Spaß an einer Erweiterung. Deswegen lasse ich auch die Finger weg. Und ich habe mich oft dabei ertappt, immer wieder Spiele auch auf das Grundspiel zurückzusetzen, die Erweiterung dann nochmal zu verkaufen. Deswegen habe ich da keine Erfahrung. Aber auch deswegen, weil das Grundspiel mir ausreichend viel Freude macht. JD, wie ist denn das bei dir und Space Base?
Space Base und ich, wir wollten uns immer anfreunden, aber die Anleitung, irgendwas war da. Ich meine, die Anleitung war irgendwie doof geschrieben. Kann das sein, dass die Anleitung ein bisschen sperrig ist?
Die Information, wie manche Karte funktioniert, ist sehr unglücklich
ausgedrückt. Genau. Und dann, ich habe es irgendwann mal geschenkt bekommen und ich wollte das Spiel so gerne mögen. Ich habe es auch immer noch. Ich habe es aber noch nie gespielt, weil ich bin dann über die, immer schon irgendwelche Sachen und habe ich immer keinen Bock mehr gehabt, das zu lesen. Und habe ich gedacht, ja gut, nee, dann lass es mir immer noch erklären. Dazu ist es nie gekommen und dann sind wir es bis hier gewesen.
Der Wien-Trip, der wird jetzt immer mehr zum Muster.
Okay.
Ich glaube, bei Ina ist gerade eine Ader an der Stirn herausgetreten, als du gesagt hast, dass du es noch nicht gespielt hast.
Ach so, ach das! Ja, richtig gut. Das ist ein gutes Spiel. Nein, es soll ja ein sehr, sehr gutes Machikoro sein, quasi. Also Machikoro krankt ja leider daran, dass es sehr, sehr glückslastig ist und dass das nicht so ausgewogen ist.
Man könnte fast sogar sagen, jedes andere Spiel ist ein gutes Machikoro.
Ich kann Machikoro gestört hat, dass man, wenn alle anderen würfelt, also wenn man selber würfelt, man hat halt gar nichts von diesen Werten, dass man nichts machen kann. Und das ist halt bei Space Base und diesen anderen Varianten, die halt im Machikoro-Universum, sag ich mal so, existieren, deutlich besser gemacht.
Gut, also ich lasse es mir gerne erklären. Ich will es spielen.
Also ich behaupte mal, wenn ich mir mitreißen kann, dann...
Oh, das Risiko ist mir zu groß, dass ihr mich rausschmeißt, wenn ich hier dann Wien bin und sage, ich finde das hier doof, dann bist du auch nicht mehr willkommen. Schade, doof.
Also du bekommst diese alle verlieren -7-Punkte-Karte, dann hört sich die Freundschaft wieder auf.
Okay, ich höre gerade, es gibt eine spezielle Spielkultur in Wien, also ich weiß nicht, ob ich da jetzt noch, das war alles aus der Top-Liste, schön, dass ihr dabei wart. Okay.
Aber es war zumindest die erste Runde und wir kommen mit Bernies zweitem Spiel in die zweite Runde.
Mein zweites Spiel darf ich eher in die Richtung Adrenalin und Chaos tendiert, das aber auch natürlich Endorphine freischalten kann. Das Cover einerseits ist sehr viel, sehr rot, sehr weiß, sehr viele Explosionen, sehr viele Autos darauf und spielerisch quasi ein berühmter Endzeitfilm.
Das klingt nach Mad Max.
Ja, richtig. Und das Spiel dazu ist Thunder Road Vendetta. Was man darin macht, ist eben, man hat seine drei Autos und man würfelt die Aktionen aus, die man eben machen möchte und fährt immer mit seinen Autos auf einer Mad Max-artigen Landschaft. Und da gibt es halt Felder, die man überfahren kann, die man aufdeckt. Da gibt es Minen darunter, Schanzen, Glas, irgendein giftiges Gel, wo man durchfahren kann, wo man dann weiterschlittert. Und es ist einfach so witzig, wenn man plötzlich in jemanden reinfährt und dann muss man würfeln, wo man halt wieder landet. Dann landet man vielleicht wieder auf einem anderen Auto, muss man wieder würfeln. Und am Ende landet man auf einer irgendwie rechts rein in einem Plättchen und dann deckt man es auf und denkt, woho, es ist eine Sprungschanze und man kommt da von der Seite rein und das Spiel. Es sind einfach so viele Emotionen in dem Spiel. Es ist einfach so toll.
Also ich kenne es überhaupt. Das ist hier total an mir vorbeigegangen. Olli, kennst du das? Ich gucke mir gerade mal die Bilder an. Es ist super. Also das spricht mich aber auch an. Das ist dieser 80er Jahre Mad Max-Stil halt.
Das ist auch eine Neuauflage von einem sehr alten Spiel, was nur Thunder Road hieß. Und jetzt ist es von Restoration Games rausgekommen, 2023. Wird jetzt auch von Frosted aufgelegt in dieser extremen Big Box, so eine Maximum Chrome Edition, wo alle Erweiterungen drinnen sind, die auch, keine Ahnung, was wiegt, aber auch sehr teuer ist.
Aber wenn du einsteigen willst, dann ist jetzt, glaube ich, der beste Teil.
Genau, Office ist vorbestellt.
Das ist genau ein Spiel, bei dem mich nichts interessiert. Das Thema nicht, der Film nicht, die Mechanik nicht, dass mein Auto explodiert, wenn ich über die Sprungschanze gehe, dass ich dann würfeln muss, um zu gucken, was passiert. 0-0-0-0. Ist ein Spiel, das würde ich niemals freiwillig spielen wollen. Ich weiß aber, dass meine Jungs in Herbertsheim auf solche Spiele stehen. Und da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es irgendwann mal auftaucht. Vor allen Dingen, wenn es eine große Box ist, die sehr schwer ist, in dem wahnsinnig viel drin ist, dann ist das für die immer mega attraktiv. Und dann käme ich dann auch mal in den Genuss, es zu spielen. Aber ansonsten, ich habe von dem Spiel, glaube ich, gehört. Kann man da auch die Autos modden? Also kann man sich seine Fahrzeuge irgendwie tödlicher machen oder noch Dornen oder sowas draufsetzen?
Ja, mit einer Erweiterung gibt es so einen, also Karten, wo man jedes Auto ausstatten kann mit ein paar Karten, wo sie halt dann Fähigkeiten bekommen. Dann gibt es noch so asymmetrische Leader, die man bekommt, oder die man halt, also wenn durch eine Erweiterung bekommen kann, wo man halt auch Spezialfähigkeiten bekommt. Also mit den Erweiterungen kommt vieles rein, was das Ganze spannender macht. Im Grundspiel macht es Spaß, aber ist dann auch bald einmal ausgespielt. Aber mit der Erweiterung machen es wirklich lustig.
Ich weiß gar nicht, ob ich heute Abend irgendwie in einer nicht brettspieligen Laune bin, aber das wäre so etwas, da würde ich wirklich mich an einen anderen Tisch setzen und irgendein Yolo-Spiel spielen wollen.
Aber es ist auch wild, es scheidet halt so ein bisschen, also ich meine, ich möchte jetzt nicht Sandra und Vendetta mit Mietzekatze vergleichen, aber es scheidet so ein bisschen die Geister. Tatsächlich hatten wir auch bei unserem kurzen Board-Game-Retreat mit unserer lieben Spielegruppe, wir nennen uns immer die Polytowners, hatten wir das auch gespielt, eher sonst die Eurogamer. Und das hat auch schon ein bisschen zu Streit geführt am Tisch.
Wir sind uns fast in die Haare gekommen. Kurz von der Schlägerei. Wow. Also, du schwimmst das nicht. Aber die Emotionen sind hochgekommen und das kommt selten vor.
Ja, bei Games ist das eher meistens so eher emotionslos.
Ja, gut.
Hast du noch einen Namen hinten dran, hinter den Menschen, die es gemacht haben?
Also gemacht hat es...
Jetzt wird schwierig.
Der Dave Chalker und Brett Myers.
Und fünf more steht da sogar auf BGG. Also tatsächlich ein ganzes großes Autorenteam anscheinend.
Ja, wird aber nicht geladen. Artist ist Marie Bergeron und Gareth Kaider. Robdavio ist auch ein Designer.
Den wiederum, den kenne ich.
Das sagt er jetzt so.
Ich kenne aber sehr gut das nächste Spiel. Denn das werde ich jetzt vorstellen. Und wir, JD, wir hatten mal eine Folge gemacht mit Brettspielen, die so hässlich sind, dass man sie eigentlich gar nicht spielen möchte. Und ich glaube, das hätte durchaus da reingepasst. Ich habe es zu diesem besagten Brettspieltreff nach Herbertsheim gebracht und die Jungs haben mich angeguckt und haben die Nase gerümpft, als sie das Cover gesehen haben. Denn es sieht erst einmal aus, als wäre es frisch aus dem Jahr 1982. Die Brettspielbox ist so unglaublich gelb und so unglaublich hässlich und es stehen in Neonbuchstaben vier Wörter drauf. Und ich bin nicht in der Lage, dieses Spiel zu nennen, sondern ich muss es immer singen. Denn das Spiel, über das ich jetzt reden möchte, ist die Super-Mega-Lucky-Box. Spiel die Super-Mega-Lucky-Box. Die macht so viel Spaß, die ist so toll, wie ein Werbespot aus den 80ern. Die Super-Mega-Lucky-Box ist mein Eskalationsspiel. Es ist ein Flip-and-Ride-Spiel. Bernie, wir hatten ja vorhin schon darüber gesprochen. Und du hast Bingo-Karten vor dir liegen. Diese Bingo-Karten wiederum sind 3x3 Raster und in diesen Rastern sind die Zahlen von 1 bis 9 eingetragen. Außerdem hast du, wenn eine Spalte oder eine Reihe fertig ist, die Möglichkeit, dir einen Bonus abzugreifen. Ein Bonus kann wieder eine neue Zahl sein oder ein Blitz, mit dem ich die Zahlen manipulieren kann. Das ist nämlich sehr, 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 sehr clever. Man kann von der 1 zurück zur 9 oder von der 9 zur 1, indem man diese Blitze einsetzt. Oder es können Sterne sein, die dir noch zusätzlich Punkte bieten. Oder es können Fragezeichen sein, da darfst du dir sogar die Zahl auswählen, die du noch ankreuzen kannst. Oder es sind Monde und am Schluss hast du dann noch so eine Wertung. Wer die meisten Monde hat, kriegt Punkte und wer die wenigsten Monde hat, der zahlt noch einmal Punkte. Und es passiert nichts weiteres, als dass eine Karte umgedreht wird. Soweit ist gut, alle kreuzen an. Die zweite Karte wird umgedreht, alles ist gut. Und ab der dritten Karte ist es durchaus möglich, dass der erste Bonus eingeschüttet wird, wenn du richtig viel Glück hattest. Und dann kommt der alles immer wieder auftauchende Satz. Moment, Moment, Moment. Bam, bam, und bam, und bam. Weil dann hast du plötzlich die Möglichkeit, da nochmal einen Bonus abzugreifen, dann was anderes reinzusetzen. Dann hast du auf der ersten Karte das hingekriegt. Dann hast du was auf der zweiten Karte. Von der zweiten Karte kannst du wieder zurück auf die erste Karte, um dann auf der dritten Karte etwas zu machen. Und das ist für mich dieser ganz große Candy Crush Moment, wenn ich vier Farben zusammenbringe und da eine Rakete draus wird, die Rakete eine Reihe wegschießt und dann die nach unten rollen und dann plötzlich dann anfängt, das Ganze zu explodieren. Und das habe ich bei der Super Mega Lucky Box genau 4 Runden lang. Und am Schluss habe ich schätzungsweise, wenn es gut läuft, 4 bis 6 Karten dann komplett angekreuzt. Und ich habe so eine totale Eskalation mit meinem schwarzen Stift gemacht. Und ich habe viele Blitze vor mir und ich habe Monde angekreuzt. Und vor mir ist ein Feuerwerk losgegangen. Und im Hintergrund ist immer in meinem Kopf die Super Mega Lucky Box. Die macht so Spaß, die ist so toll. Und du hast dieses 80er-Jahre-Design. Und es ist so schrecklich und es ist so hässlich. Aber du bist so ganz konzentriert auf diese Karten und dieses Spiel macht mir Freude. Es macht mir einfach ein gutes Gefühl und ihr habt ja gemerkt, was in meinem Kopf losgeht, wenn ich spielen darf. Ja, und das ist für mich so ein sehr guter Candy Crusher, weil eben nach hinten so sich die ganzen Boni auslösen und dann zu einem großen Feuerwerk wird. JD, jetzt hast du die Chance zu sagen, ja, Olli, das ist richtig toll, was du ausgesucht hast. Ich mag die Super Mega Lucky Box auch.
Super Mega Lucky Box von Phil Walker Harding.
Genau, ist ja kein Geheimnis, dass ich den so mag.
Das stimmt. Ist ein Spiel, was ich auch sehr gerne mögen will, weil ich liebe dieses Prinzip. Ich mag das Bingo-Prinzip und genau dieses Feuerwerk habe ich mir immer gewünscht. Und es fehlte immer 1 oder 2 fucking Zahlen, bis ich genau dieses Feuerwerk auslösen konnte. Und alle anderen hatten das, nur ich nicht. Und da habe ich gedacht, hä? Mag auch an meiner spielerischen Inkompetenz liegen, das lasse ich einfach mal jetzt so im Raum stehen. Aber bei mir wollte sich das nicht einstellen. Und wenn alle anderen das haben und du nicht, ist das so ein bisschen, wobei das dann auch eher die Ausnahme war, muss ich dazu sagen, dass alle anderen das hatten. So, also es haben immer irgendwie 1, 2 Zahlen bei meisten gefehlt, um ehrlich zu sein. Und da ist leider bei uns nicht, also nee, also ich habe es 10, 15 Mal gespielt bestimmt und kein einziges Mal hatte ich dieses, was ich eigentlich davon mir erwartet hatte.
Es ist ein echt schwieriger Abend für uns beide heute
Abend,
oder?
Das stimmt. Es tut mir auch ein bisschen leid.
Ich schaue hilfesuchend nach links. Ina, Bernie, ihr habt die Möglichkeit, die Super Mega Lucky Box zu verteidigen.
Also dann, ja, also ich, okay.
Also mir macht Spaß. Ich finde es enttäuscht. Ich war kurz davor, es selbst zu nehmen.
Das ist aber mit allen Mitteln verteidigt.
Siehst du? Bernie, du und ich, Bros, echt.
Ja, ich konnte es dir ja nicht rechnen. Ich wusste ganz genau, du nimmst es und.
Das war schon die klassische Übertragung zwischen euch.
Genau.
Allein die Tatsache, dass dein erstes Spiel gelb war, dass mein Spiel gelb war, dass sogar die Miezekatze gelb ist, das war schon so ein Vorschau auf das Thema heute. Also Candy Crush ist gelb irgendwie, ja. Habe ich das Gefühl. Ja, wir haben schon gesagt, es ist gemacht von meinem liebsten Phil Walker Harding. Es ist in Deutschland bei Ravensburger erschienen und die Illustrationen, dafür muss ich tatsächlich Serge Seidlitz verantworten. Die sind fragwürdig schön. Aber es ist ja ein Spiel aus den 80er Jahren oder 2022. Man weiß es nicht so genau. Also ich spiele es am liebsten in meiner Aerobic-Ausrüstung mit noch den Stulpen an den Füßen. So
Jane
mag ich
Fonda
das Spiel.
Jane Fonda Gedächtnis Olli. Ja, ja, da sehe ich dich.
Jane Olli Gedächtnis genau. Fonda, genau so. Ja, das waren 5 von 6 Spielen und 1 bleibt noch übrig von Ihnen.
Genau, und da habe ich was ausgesucht, was, auch wenn ich es noch nie gespielt habe, glaube ich, dem ganz nahe kommt, was Candy Crush so ist oder so ausmacht. Wir sind nämlich SchülerInnen an einer Universität, die mit ihren Professoren für ihre ProfessorInnen eine Prüfung ablegen müssen und Tränke brauen wollen.
Potion Explosion! Daran habe ich gar nicht gedacht.
Ganz genau.
Das ist großartig.
Weil das ist eigentlich basically genau, was halt ich mir vorstelle unter Candy Crush. Nämlich, du hast Murmeln vor dir, du möchtest Tränke brauen. Du hast da ein wirklich, also es ist wirklich großartiges Material. In der 2. Auflage gibt es auch schon so eine Kunststoff-Murmelschiene, kann man das so beschreiben? Jedenfalls wirfst du oben die Murmeln hinein.
Rutsche, ja.
Genau, und die rutschen dann runter, bilden 1, 2, 3, 4, 5, 6 Linien. Ich habe es jetzt direkt vor mir aufgebaut. 5 sind es, 5 Linien. Mit aneinandergereihten Murmeln in verschiedenen Farben. Du nimmst eine Murmel raus, soweit so gut. Aber das Coole daran ist, wenn du die Murmel rausnimmst und dann treffen sich 2 Murmeln derselben Farbe.
Oder mehrere.
Explodieren die, oder mehrere, ja genau. Und dann darfst du die auch rausnehmen aus dieser Murmelrutsche. Wenn das dann nochmal passiert, dann darfst du die nächsten, die zusammenkrachen und explodieren, wieder rausnehmen. Und so geht das halt manchmal endlos weiter, wenn du halt das gut planst. sofern man das Planen nennen kann, was man bei dem Spiel macht. Und mit diesen Murmeln, das sind die Zutaten für deine Zaubertränke. Die brauchst du dann, kannst du trinken, die haben verschiedene Fähigkeiten. Das coole Element ist halt einfach dieses Murmeln rausnehmen aus diesem Murmel, diese Murmelrutsche und das Explodieren dieser Murmeln. Macht wirklich sehr viel Spaß, das Material ist wirklich toll. Und wenn diese Murmeln dann zusammenklacken, wenn du sie rausnimmst und du hast, da hast du wirklich das Gefühl, wow, das explodiert da jetzt und du kannst es rausnehmen und dann kannst du noch was rausnehmen und das Endorphin rausspuckt.
Und so befriedigend, wenn du da deine Kugeln rausnimmst und du, also du hast gerade gesagt, kann man es planen? Ich glaube, man kann es sehen. Also du brauchst einen guten Blick für diesen einen Zug, der den zweiten Zug loslöst und dann möglicherweise vielleicht sogar noch den dritten. Wenn du das hingekriegt hast, dann ist es dann die ganz große Potion Explosion Weltmeisterschaft, die du hingekriegt hast. Und dann verteilst du deine Kugeln auf die Tränke und dann sind die Tränke fertig. Dann können die Tränke, weil sie also auch Zaubertränke sind, dann noch etwas für dich tun, sodass du dann die Wirkungen der Zaubertränke einsetzen kannst, um dann nochmal effektiver zu spielen. Und man spielt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, bis man eine gewisse Anzahl von Tränken erfüllt hat. Und dann endet das Spiel, genau. Ja, ach, Ina, also hier Ausrufezeichen und ein Sternchen hinten dran. Das war so ein guter Vorschlag.
Absolut. Also das war so ziemlich nach Space. Das erste, woran ich gedacht habe, zu den Hard Facts noch 2015 ist es rausgekommen. Also erst, also 3 Jahre früher als Space. Designer Stefano Castelli, Andrea Crespi und Lorenzo Silva, den man ja auch durchaus kennt, illustriert. Und das ist halt eben auch wirklich schön illustriert von, jetzt wird's schwierig, Giulia Chini. Es tut mir sehr leid, wenn es falsch ausgesprochen war. Aber es ist wirklich insgesamt ein super rundes Paket mit tollem Material, tollen Illustrationen. Und es macht in der Family Spaß, aber es macht auch wirklich im Erwachsenenrunde Spaß. Kommt auch bei unseren Kretzel-Events immer sehr gut an.
Und ist von der Horrible Guild. Und die haben einfach auch ein gutes Händchen für coole Spiele mit coolen Materialien. Ich habe einige Horrible Guild-Spiele, die ich total gern mag, weil ich gerne mit ihnen spiele. Und nicht einmal notwendigerweise, weil es ganz tolle Spiele sind, sondern weil das Material einen ganz hohen Aufforderungscharakter hat. Und da ist Potion Explosion auch voll dabei. Und man könnte ja denken, dass es eine Verbesserung war, diese Kugelbahn aus Kunststoff zu machen. Aber ich liebe es, dass ich noch die alte Papierbahn habe. Die ist also auch robust und die haut auch hin. Und für mich wertet das auch nochmal das Spiel auf. Ich möchte da gar keinen Kunststoff drin haben. Ja, obwohl die Kugeln natürlich auch Kunststoff sind. Aber das Klacken und das Rollen und das Bunte und das Schöne und die Zaubertränke. Ja, ist richtig, richtig gut.
Ich kann auch meine Begeisterung nicht verschmähen. Ich kann sie nicht an mich halten. Heute habe ich Wortfindungsschwierigkeiten. Das ist scheißegal. Das liegt aber alles nur an Potion Explosion, weil ich den falschen Trank getrunken habe. Es ist so, so, so großartig. Ich habe da gar nicht dran gedacht. Warum habe ich daran denn nicht gedacht? Weil genau das ist ja das in warte, reiner Essenz. Ja, und auch die Erweiterung ist übrigens ganz gut. Und ja, und ich bin auch bei dir. Ich habe auch noch die erste Edition mit dem Pub Dingen. Ich habe das mal mit der mit einer anderen Version mal gespielt, mit diesem Plastikding, diesem Schuber. Das nimmt tatsächlich viel an Charme, an Wärme. Kann man das so sagen? Ich glaube ja.
Aber heißt das jetzt, dass Olli und Teddy dasselbe Spiel
machen? Okay, sowas kann es nicht kommen. Nein. Entschuldige.
Da muss ich mir an den Kopf greifen. Das halte ich nicht aus. Ja, Ina, du hast es geschafft. Du hast uns heute Abend zusammengebracht.
Bumm. Jetzt zum Abschluss quasi. Letztes Spiel.
Dabei wollte ich ja noch sagen, dass JD sogar, weil ihm das Spiel Potion Explosion so gut gefällt, sein Haupthaar entsprechend angefertigt hat.
Das habe ich dir vertraut. Weißt du, also mal ganz kurz, wenn ihr Olli was im Vertrauen erzählt, ja, wäre das schön, wenn Olli das auch behält. Ja, macht er jetzt gerade nicht. Das habe ich Olli im Vertrauen erzählt. Dankeschön, Oliver Thorsten, dass du das so tust. Wir reden gleich nochmal.
Außer, wir sind 620 Kilometer voneinander entfernt. Du kannst nicht so schnell hier ums Eck kommen. Ich bin
sag
hier
mal
in Sicherheit. Feigling.
Tu's nicht.
Ja, das waren unsere 6 Spiele. Noch einmal im Schnellabriss. Bernie, was war dein erstes Spiel?
Das war Draft and Write Records.
Dann kam ich mit Mieze Katze. Ihr müsst doch mitmachen. Hallo, ich war so lange, bis alle mitmacht. Mieze Katze. Danke.
Ja. Guck mal, da steht ein Schalter, da ist Mute drauf. Ich probiere den mal aus.
Das ist ja Mute Katze. Okay, erst da.
Space war das nächste. Würfeln.
Thunder Road Vendetta.
Und dann kam die super mega Lucky Box, die macht uns allen Spaß, auch euch.
Ja.
Und Potion Explosion, der Candy Crush Effekt Deluxe.
Ja, und JD, ich habe so ein ungefähres Gefühl, dass heute die Suche nach einem Jacques Wiesel gar nicht so lange dauern wird. Denn ich glaube, unsere Begeisterungsstürme
für Super Mega Lucky Box ist nicht so groß.
Genau. Nein, dann doch sehr verhalten. Ja. Aber würdet ihr einstimmen, dass wir sagen, also das Spiel, das uns heute am meisten begeistert hat, alle vier, ja, wäre Porsche Explosion?
Ist ein No-Brainer, ja.
Bernie, gehst du mit?
Ja. Auf jeden Fall.
Chuck Super, ich glaube, so leicht war es noch nie, ein Jacques Wiesel der Folge zu finden. Ach, ganz hervorragend.
Schöni, schöni. Olli, wollen wir auf diesen wunderbaren Frieden, das war so wie so ein Spielfilm, ne, von der Dramaturgie her. Wir haben uns erst sehr verloren und dann auseinandergelebt und dann hat Ina, die Amor aus Wien, uns wieder mit dem Potion quasi Arrow geplosioned.
Bekannte Gewinnerin hat halt jetzt alle zusammengetragen. Oh. Mr. Love.
Ja, ich möchte an dieser Stelle nochmal daran erinnern, dass die 5 höchsten Berge Österreichs zusammen 2000 Meter sind.
2768.
Wir würden euch gerne als Dankeschön dafür, dass ihr uns eure Zeit zur Verfügung gestellt habt, ein Spiel schenken. Und heute, da ihr zu zweit im Podcast seid, möchten wir euch ganz gerne zu einer Runde Toppi Toppi einladen. Toppi Toppi ist das Assoziationsspiel. Ihr werdet eine Fragestellung bekommen und zu dieser Fragestellung dürft ihr abwechselnd immer eine Antwort geben. Ihr habt eine Minute Zeit und im Hintergrund werden wir an den Fingern mitzählen, auf wie viele Antworten ihr kommt. Wir hatten da irgendwann mal eine offizielle Meisterschaft draus gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, wer sie hat, denn das letzte Toppi Toppi ist schon eine ganze Zeit lang hier. Und ihr habt aber heute die Möglichkeit, einfach hier euch selbst ein Denkmal zu setzen. JD, hast du den Blick auf das geheime Thema, mit dem wir Bernie und Ina überraschen wollen?
Ja, und zwar wollen wir von euch wissen, wenn wir mal nach Wien kommen, welche Geheimtipps habt ihr denn für einen Wien-Besuch?
Dann habt ihr für die Geheimtipps für einen Wien-Besuch, für einen Wien-Urlaub jetzt genau eine Minute Zeit.
Paradise Games. Stefans Blase. Siren Games.
Der Prater.
Brot und Spiele.
Der Würstelprater.
Das Café Benjamin.
Ah, die Toneinsel.
Das Aufzugscafé.
Haus des Meeres.
Schirmbrunn.
Das Retro Gaming Retro Museum.
Das ist ein sehr gutes Ding. Keine Zeit verlieren. Oh, ich habe einen Blank. Das Nordbahnviertel natürlich.
Tiergarten schon dran.
Unsere Kretzli, wenn sie Nordbahnviertel.
Das Schloss schon drum.
Das habe ich schon gesagt.
Nur Schloss schon drum gesagt.
Schwierig. Mir fällt kein Boardgame-Storm ein. Mehr.
Und damit ist die Minute vorbei. JD, du hast eifrig mitgezählt. Auf wie viele Fingerchen kamst du?
14 kam ich. Also ich habe jetzt einfach, was so ein bisschen Grammatik und Geräusch war, als Wort hingenommen. Das mache ich beim nächsten Mal auch so, dass ich einfach sage, ja, Riesenprater und und auch und ich müsste auch zum gehen.
Und dann nehme ich einfach mal und hänge alles an das Wort Prater an, was mir so einfällt. Würstelprater, Weißbierprater. Ihr Lieben, sagt doch mal, was ist denn der Unterschied zwischen dem Prater, den wir als Nicht-Wiener ja schon mal gehört haben, und dem Würstelprater? Und gibt es andere Prater noch?
Den grünen Prater gibt es auch.
Genau, es gibt bei uns ja zwei Prater. Es gibt den grünen Prater mit der ganzen Natur, der Wanderwege. Das ist eigentlich das größte Naturgebiet in Wien. Und dann gibt es eben den Würstelprater, den auch die meisten Touristen kennen, wo es eben die Achterbahnen gibt und die ganzen Attraktionen und das Schweizer Haus und so weiter.
Wo
und
man sehr gut Steak essen kann, das wäre das für euch, ich glaube, Schweinshaxe.
Ja.
Ah, könnt ihr mal für mich bitte einmal das Geheimnis lüften, was genau ist ein Langosch?
Ein Langosch? Das kommt tatsächlich nicht aus Österreich,
sondern nee, es ist eher was Ungarisches, ne?
Ja. Das ist eher was Ungarisches und das ist tatsächlich ein Germteig, der mit Milch und Mehl und Salz und irgendwie zusammen geknetet wird. Der geht dann auch auf, also Germteig, Hefeteig, Entschuldigung. Mhm. Und den frittiert man dann und das ist eigentlich basically ein Langosch.
Ah, der kommt dann ganz frittiert.
Direkt wieder,
Okay.
Das wird studiert, ja. Das stinkt völlig, wenn du das selbst machst. Das ist wirklich hoch. Ja?
Im Würstelbrater gibt es auch eines der besten Langosch, nämlich beim Meister Langosch. Und das ist dann eben so wie eine Art Pizza belegt, also mit Sauerrahm.
Knoblauch, immer Knoblauch.
Genau, Käse, Salami, was man eben möchte. Ketchup, wenn man das will unbedingt.
Dann nehmen wir das einfach noch als 15. Punkt drauf und ihr habt mir tatsächlich eine kulinarische Lücke gefüllt. Ist ja schräg, aber man hat ja so gewisse Konzeptionen, was man machen möchte, wenn man irgendwo ist. Und bei mir wäre es so, ich würde ganz gerne Langosch essen, wenn ich mal nach Wien komme. Damit ist auch das Geheimnis gelüftet. Ich war noch nicht in Wien. Ich habe zwar viel Zeit, vor allen Dingen als Kind, als Jugendlicher und als junger Erwachsener in Österreich verbracht, aber eben in anderen Teilen. Und Wien, das war immer so weit im Osten. Das war immer so weit. Aber als kulturinteressierter Mensch würde es mich sehr nach Wien ziehen. Und du hast ja auch ungefähr 6 Plätze aufgezählt, an denen man Brettspiele kaufen kann. Das sind dann 6 weitere Gründe, nach Wien zu kommen.
Mehrere doppelt. Ja.
Kurzer Fun-Fact, ihr habt ja gerade von Prater gesprochen. Witzig, ich bin ja auch vom Beruf her Familienprater.
Oh Gott, wie
schlecht. Ah, gut, okay, der dauert ein bisschen.
Gut, lassen wir das. Oh Mann, es ist die Hitze. Es muss das die Hitze sein
heute. Sonne macht albern und das ist so. Das ist, kann sich alles, ja.
Ich stehe dazu, ich bin immer so.
Ina und Bernie, wir fragen gerne unsere Gäste zum Ende einer Folge noch nach ihren geheimen Brettspielwünschen. Und oftmals löst das so ein bisschen Verwunderung aus, weil man vielleicht sich gar nicht so klar darüber ist, was so die Wünsche sind. Deswegen, also frei von der Schnauze weg, was würdet ihr in eurem Brettspielleben gerne erleben, egal wie unrealistisch, wie abgefahren das ist? Ihr dürft es frei äußern und es hier kundtun.
Es gab ja vor ein paar Jahren noch eine Bar, eine Brettspielbar in Wien. Die gibt es leider nicht mehr und ich würde mir wieder sowas wünschen. Ein Brettspielcafé, ein gutes wie das Würfeln und Zucker zum Beispiel oder eine Brettspielbar. Einfach ein Ort, wo man halt angenehm Brettspielen kann. Da gibt es zwar diverse Veranstaltungen und so einmal im Monat, alle paar Wochen, aber es gibt halt nicht eine fixe Location, wo man halt spielen kann, wo man halt auch Brettspiele hat, die man halt ausbauen kann dort. Es gibt zwar auch das, wir haben ja in Wien auch das Wien Extra, die Spielebox. Das ist so ein Verein, wo man auch Spiele ausbauen kann, aber halt.
Ein Teil der Stadt Wien, bitte.
Ein Teil der Stadt Wien. Entschuldigung. Dort kann man halt auch ab und zu, gibt es auch Spieleabende und man kann auch Spiele ausbauen, aber so regelmäßig hingehen könnte man nicht. Und das würde ich mir wünschen, ein Café, ein Brettspielcafé.
Eigentlich erstaunlich, dass es in einer Weltstadt wie Wien kein Brettspielcafé gibt. Eine Stadt, die die Tradition von Kaffeehäusern ja quasi geprägt hat.
Das wäre eigentlich, wie man sagen, wird bei uns aufgelegt, dass es sowas geben würde. Dafür muss man sagen, in Innsbruck, also wenn jemand vielleicht mal in Innsbruck ist, da gibt es das Brett und das sind wirklich super nett. Genauso, oder eine Mischung aus Würfel und Zucker und das Brett, das würde ich mir wirklich auch wünschen in Wien. Ja. Aber ich bin ein bisschen egoistischer mit meinem.
Ja, das hören.
Super gerne mal ein Kaffeecherl getrunken mit dem John DeClair und hätte mir dann ganz gerne Space Base signieren lassen. So, so bin ich, ja. Du bist da was für ganz Wien und ich für mich selber.
Ja, und da war er, der kleine Fangirl-Moment von Ina. Wie schön. Ja, bei Bernies Wunsch, da kann ich nur sagen, wenn es noch keinen Kaffee gibt, dann los, ran an die Idee, es umsetzen. Und Ina, dann werden wir doch mal schauen, was wir im Hintergrund für dich organisieren können.
Also er ist ja auch ein JD, wie wir JDs unter uns, wir kennen uns, das ist so ein JD-Ding.
Richtig, ja.
Ja. Ich treffe ihn morgen auch zum Wasserpolo auf Sylt. Mal gucken, ob er da Zeit hat, mit mir zu sprechen. Ich werde da schon was
unterdeichseln.
So, das war alles aus der Toplisten.
Ja, JD will nach Hause, aber das machen wir nicht ohne unseren Wumms.
3, 2, 1.
Wumms. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das war heute wirklich unter erschwerten intellektuellen Bedingungen.